Ich bin Christine und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Jedes Jahr absolvieren in ganz Deutschland RotkreuzlerInnen die Sanitätsdienstausbildung. Auch im Kreisverband München werden SanitäterInnen ausgebildet. Julia Klüpfel und Florian Pavlik sind dort SAN-InstruktorInnen, koordinieren also die Sanitätsdienstausbildung. Was das genau bedeutet, besprechen wir in dieser Folge. Wir sprechen außerdem darüber, was Voraussetzung für die Teilnahme an den Kursen ist, was die Teilnehmenden dort lernen, welche Neuerungen es in der SAN-Ausbildung gibt, was den beiden Ausbilden bedeutet und vieles mehr.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 23. Juli 1947 wurde der DRK-Landesverband Hamburg gegründet. Er ist einer der 19 Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes.
Ich habe mich mit 2 Kolleginnen aus Münchner Roten Kreuz getroffen und möchte mit denen heute über Sanitätsdienstausbildungen sprechen. Und als erstes begrüße ich dich. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ich bin Julia, ich bin 29 Jahre alt und mittlerweile seit ungefähr 6 Jahren, ein bisschen mehr als 6 Jahren im Roten Kreuz und habe mir da mittlerweile eine ganze Menge an Aufgaben zusammengesammelt über die Zeit hinweg. Ich bin hier in München in einer Bereitschaft aktiv, da bin ich stellvertretende Bereitschaftsleitung und Dienstverteilerin und nebenbei kümmere ich mich noch um die Öffentlichkeitsarbeit. Aber darum geht es ja heute gar nicht, sondern heute bin ich für die Ausbildung hier. Das heißt, ich bin auch seit einigen Jahren in der Sanitätsausbildung tätig und bin da Instruktorin für die Sanitätsausbildung.
Okay, was der Begriff Instruktorin bedeutet, klären wir wahrscheinlich nachher. Wie bist du denn zum Roten Kreuz gekommen?
Ich bin zum Roten Kreuz gekommen, weil bei uns an der Uni, als ich gerade in meinem Master studiert habe, eine Sanitätsausbildung angeboten wurde. Einfach so in den Semesterferien. Jeder, der wollte, konnte mitmachen, hat nichts gekostet. Und dann habe ich mir gedacht, ich bewerbe mich dafür mal, das klingt ganz spannend, Medizin interessiert mich eh, aber ich kann jetzt noch nicht so genau sagen, ob ich da längerfristig was machen will. Und das klang nach einem ganz guten Einstiegsangebot. Dann habe ich da mitgemacht und dann hat es Spaß gemacht und deswegen bin ich geblieben.
Sehr schön, das ist natürlich ein guter Weg und wir haben uns, also die aufmerksamen HörerInnen haben deine Stimme vielleicht noch im Ohr. Du warst nämlich in Folge 70 schon mal zu Gast, da haben wir über das Thema SanitäterInnen in der Hochschule gesprochen und vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz sagen, was ihr gemacht habt bei dir an der Uni.
Bei mir an der Uni, das ist die Technische Universität München oder das war meine Uni, mittlerweile bin ich dann doch mal fertig geworden. Da gibt es ein Sanitätsreferat, das organisiert Sanitätsdienste für alle Veranstaltungen an der Uni, also vor allem studentische Partys, aber auch Veranstaltungen von Fakultäten, Absolventenfeiern. Und ich habe dieses Sanitätsreferat einige Jahre lang geleitet und habe da auch Ausbildung gemacht im Rahmen der Uni. Und inzwischen mache ich das Gleiche auch beim Roten Kreuz.
Jetzt haben wir noch jemand Zweites in der Runde. Wer bist du denn und was machst du im Roten Kreuz?
Hallo, ich bin der Florian. Ich bin jetzt inzwischen schon seit ein paar Jahren dabei. Ich bin im Jugendrotkreuz gestartet, bin dort dann einmal bis zum LJA hoch und bin inzwischen noch Bereitschaftsleiter in einer kleinen Bereitschaft hier im Münchner Norden. Ich bin auch der Grund, warum die Julia hier sitzt, weil ihren Sanitätskurs an der Uni, den hatte ich damals geleitet. Und wie die Julia auch, bin ich inzwischen auch Instruktor für den Sanitätsbereich in München, inzwischen seit ungefähr 8 Jahren Ausbilder in dem Bereich.
Jetzt hast du 2 Dinge gemacht und wenn du die machst, auch im weiteren Gesprächsverlauf, dann musst du sie auch erklären. Was heißt denn LJA für die, die es nicht wissen?
Achso, LJA ist der Leiter der Jugendarbeit, also quasi die Person, die für alle Jugendlichen in einem Kreisverband zuständig ist. Vermutlich gibt es da auch eine 7-Gute-Gründe-Folge, die den LJA oder mehrere LJAs interviewt.
Ja, ich habe auf jeden Fall mit der Michaela Sieber gesprochen, die Leiterin der Jugendarbeit in München war und ist. Aber du warst es ja nicht in München, sondern...
Genau, ich komme aus einem anderen Kreisverband und ich bin dann irgendwann zum Studium nach München gezogen, war dann auch an der Uni in dieser Sanitätergruppe, habe die auch mal eine Zeit lang geleitet. Und wir hatten so ein bisschen Nachwuchsprobleme beziehungsweise viele Anfragen von Leuten, die noch keine Ausbildung hatten und ich dachte mir, ich bin Ausbilder, vielleicht kann man da was zusammen machen und da ist dann eben die Julia in diesem Kurs auch drin gesessen und rekrutiert worden.
So sind die Wege zum Roten Kreuz. Man kommt leicht rein, aber schwer raus. Der andere Begriff, den können wir vielleicht jetzt vielleicht wirklich am Anfang klären. Was ist denn ein Instruktor?
Ein Struktor ist so die Person, die für das ganze Organisatorische drumherum zuständig ist. Das heißt, der Instruktor im Sanitätsbereich ist dafür da, dass es überhaupt Ausbilder gibt. Also ist so ein bisschen für die Ausbildersuche da, ist dafür da, um zu organisieren, dass es Kurse gibt. Mhm. Also, dass diese Kurse stattfinden, dass es Räumlichkeiten dafür gibt, dass die Rahmenbedingungen gibt, überhaupt da sind. Und unter anderem auch für die Lehrmeinungen, die kommen dann irgendwo vom Landesverband runter, werden dort multipliziert. Und wie man dann am Schluss so ein wunderschönes Kurskonzept umsetzt, auch da ist der Instruktor mitverantwortlich dafür, dass dann am Schluss irgendwie alles rund läuft. Und
Das heißt, das ist eine Rolle im Bereich Ausbildung. Auf der einen Seite hat man in Anführungsstrichen die normalen Ausbilderinnen und der Instruktor hat quasi noch mehrere Pakete drumherum mit Organisationen, der Übersetzung quasi dieser Ausbildungsleitfäden und so weiter. Wie viele Instruktoren gibt es dann in München? Seid es ihr beide oder gibt es noch mehr?
In München haben wir 3 Instruktoren. Mhm. Der Standard ist normalerweise einer pro Kreisverband.
Okay, wer macht es noch?
Der dritte ist Harpe, der ist auch in der Bereitschaft aktiv und eben als Instruktor auch schon seit vielen Jahren mit dabei und schon langjährig in der Ausbildung dabei.
Ah, okay, jetzt habe ich das mal geklärt, weil ich weiß noch, damals vor langer Zeit, als ich meinen Sanitätskurs gemacht habe, da war Instruktor San damals der Jürgen Terstappen, der heute Kreisbereitschaftsleiter ist. Deswegen, ich kannte den Begriff immer, aber jetzt haben wir endlich auch mal geklärt, was das genau bedeutet. Hat mich nämlich bisher quasi noch nicht ereilt. Jetzt hatten ja Gabriel und ich die Idee, mit euch über ein ganz anderes Thema zu sprechen. Und Julia hatte mir dann geschrieben, wir könnten doch auch über Sanitätsdienstausbildung und Ausbildung im Allgemeinen sprechen. Warum?
Weil ich es ein wichtiges Thema finde. Also wir beide machen das ja aus Leidenschaft und weil wir Spaß dran haben, Leuten was beizubringen und weil wir es auch unglaublich wichtig finden, dass dieser Grundstein, die grundlegende medizinische Ausbildung für die Einsatzkräfte gut läuft, dass die Leute da mit einem guten Gefühl aus den Kursen rausgehen. Und deswegen haben wir gesagt, das andere Thema wäre sicher auch spannend gewesen, aber die Ausbildung ist dann doch das, was uns noch mehr am Herzen liegt. Und deswegen wollten wir gerne darüber sprechen.
Das andere Thema, da lassen wir die HörerInnen jetzt im Unklaren, werden wir noch nicht verraten, aber wir nehmen es bestimmt irgendwann anders mal auf, wenn ich es mir heute nicht mit euch verscherze. Genau, du hast schon gesagt, eure Leidenschaft für Ausbildung, wie habt ihr die entdeckt? Also wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, ja, also ausbilden, irgendwie sich Wochenende für Wochenende hinstellen vor irgendwie fremde Leute und denen irgendwie Inhalte zu vermitteln, die ja, kommen wir nachher noch dazu, auch sehr vielfältig, manchmal vielleicht auch ein bisschen sperrig sind, manchmal auch herausfordernd sind. Also wie ist da diese Leidenschaft entstanden und was fasziniert euch so an dem Thema Ausbildung?
Ich starte einfach mal. Bei mir war es schon in der Schulzeit so, dass ich eigentlich auf einen Lehrerjob spekuliert hatte, dass ich vielleicht mal Lehrer werden möchte und dachte mir eigentlich, bevor man da jetzt, ich weiß nicht wie viele Jahre Studium reinsteckt, ich würde es gerne mal ausprobieren. Und damals wurden auch Erste-Hilfe-Ausbilder bei mir im Kreisverband gesucht. Also ich habe so den klassischen Ausbilderweg im Medizinischen. Ich habe zuerst den Erste-Hilfe-Ausbilder gemacht, war dann ein paar Jahre lang Erste-Hilfe-Ausbilder, dann Erste-Hilfe am Kind mit dazu und habe dann erst den SAN-Ausbilder dann gemacht. Und habe gemerkt, dass mir das furchtbar viel Spaß macht, eben mit der Erste-Hilfe-Ausbilder immer wieder andere Leute zu sehen, immer wieder andere Themen dann auch irgendwie reinbekommen zu können über die Fragen, die von den Teilnehmern kommen. Ich habe gemerkt, das ist wahrscheinlich nichts für den Lehrerjob, also so hauptberuflich wollte ich es dann doch nicht machen, aber als Leidenschaft, als Hobby hat sich das bei mir durchgezogen.
Ja, bei mir eigentlich ein bisschen anders. Ich habe zwar auch mal drüber nachgedacht, Lehrerin zu werden während der Schulzeit, habe mir das dann aber relativ schnell wieder aus dem Kopf geschlagen. Ich habe damals ein bisschen Nachhilfe gegeben und fand es dann schon ganz nett, wenn ich dann sehen konnte, es bringt wirklich was und die Kids, denen ich Nachhilfe gegeben habe, haben sich dann gefreut, wenn die Noten besser geworden sind, aber ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Ich habe es eigentlich nie gemocht, vor Leuten zu stehen und vor Leuten reden zu müssen und habe dann festgestellt, als Lehrer ist das ein ziemlich großer Teil des Jobs. Vielleicht ist es nicht das Richtige für mich und habe dann was gemacht, wo ich weniger mit Menschen zu tun hatte. Und bin dann aber eigentlich über meine eigene Sanitätsausbildung draufgekommen, dass ich das doch machen will. Und zwar zum einen über ein sehr gutes Beispiel. Das war der Kurs, den ich beim Flo gemacht habe, in dem ich irre viel Spaß hatte und in dem ich auch fand, dass er das wirklich gut gemacht hat. Zum anderen aber auch durch einen Kurs, den ich später hatte, den ich einfach nicht so gut fand, wo ich das Gefühl hatte, dass ich als Teilnehmer nicht ernst genommen werde und dass ich auch nicht viel mitnehmen konnte und wo ich mir gedacht habe, das muss doch auch besser gehen. Und dann bin ich da in der Corona-Zeit irgendwie so ein bisschen reingerutscht. und bin hängen geblieben.
Und wie hast du diese Überwindung quasi, dich dann vor Leute zu stellen und so weiter, wenn du sagst, du bist eher introvertiert, wie hast du das überwunden? Einfach durch Üben quasi oder
ja,
regelmäßiges
ich glaube,
Tun?
Es war einfach mal machen. Was es mir erleichtert hat, war, dass ich angefangen habe, eigentlich an der Uni auszubilden. Das kann man sich in Folge 70 anhören. Und dass da das Ganze erstmal online war. Und das war irgendwie ein bisschen einfacher. Da musste man zumindest nicht physisch vor den Leuten stehen. Und dann einfach machen. Und irgendwann ist es auch besser geworden. Mittlerweile bin ich zwar immer noch introvertiert, aber ich habe kein Problem damit, vor Leuten zu stehen und zu reden.
Ja, ich muss sagen, also bei mir ist ja so, irgendwie früher in der Schule, wenn ich da irgendwie ein Referat halten sollte oder so, ich war, keine Ahnung, total aufgeregt, habe gezittert, kaum was rausgekriegt. Und jetzt mache ich auch irgendwie seit mindestens 15 Jahren oder so das Rotkreuz-Einführungsseminar sehr gerne und merke einfach, dass wenn man eben auch so ein Thema hat, das einen irgendwie interessiert, fesselt, wo man sagt, da tut sich was, das kann man irgendwie anderen vermitteln, dass es dann sehr viel leichter fällt, sich auch vor Leute zu stellen und zu sagen, hey, ich weiß da was und möchte euch heute davon erzählen. Genau, deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, auch diese Entwicklung. Und dann tatsächlich, also ich weiß noch, das erste Mal, als ich vor diesen Leuten stand, ich war so aufgeregt. Ich habe ich hatte 3 T-Shirts dabei und mindestens 3 durchgeschwitzt. Genau, aber mittlerweile ist einfach ein Stück weit auch Routine rein, dass man halt dann auch diese Sicherheit hat. Auch viele Fragen, weil du das gemeint hast, Flo, viele Fragen am Anfang, ist man erstmal so, was hat die Person jetzt gefragt? Was ist die Antwort? Aber dann irgendwann legt sich das und man kriegt so eine gewisse Art von Souveränität, dass man dann einfach halt das auch einfach gut hinkriegt und auch neue Sachen dann auch mal ausprobieren kann, ohne dass man da, genau, einfach mit einer gewissen Routine die gut hinkriegt. Jetzt, was im weitesten Sinne auch zum Thema Ausbildung passt, ich habe mitbekommen, dass ihr ein Bereitschaftsübungswochenende in Österreich organisiert habt. So. Was macht ihr da und warum macht ihr das und wie viel Arbeit ist das vor allem? Also waren jetzt mehrere Fragen, also angefangen, was macht ihr da und warum?
Ich glaube, da bin ich jetzt prädestiniert zu antworten, nachdem der Hauptorga-Teil von mir kam. Was machen wir da? An sich haben wir in diesem Übungswochenende alles gemacht, was in einem normalen Bereitschaftsabend, Bereitschaftsleben wenig Zeit findet. An einem Bereitschaftsabend nach dem Job setzt man sich normalerweise nicht hin, lernt einmal Wunden schminken, schminkt dann ein paar Verletzte und behandelt die. Weil das einfach ein Zeitblock von 4-5 Stunden ist, der da am Block drauf geht und nach 22 Uhr dann noch anzufangen, irgendwie Patienten zu behandeln, ja, kann man schon machen, aber gibt es vielleicht schönere Sachen. Wie viel Aufwand ist das? Es hängt sehr von den Teilnehmern ab. Ich muss jetzt sagen, da ist meine Bereitschaft sehr angenehm, weil da nicht so viele Forderungen da sind. Ich habe früher das Ganze auch schon im Jugendbereich gemacht. Da muss man natürlich irgendwie ein bisschen besser mit Zeitplan und Verpflegungsplan und Anreise, Abreise und Elterninformationen hin und her. Da sind Erwachsene dann doch deutlich angenehmer. Genau.
Und jetzt könnte man ja sagen, in der SAN-Ausbildung lernt man ja eigentlich fast alles, was ihr wahrscheinlich an dem Wochenende geübt habt. Warum braucht es das dann trotzdem? Weil das sind ja wahrscheinlich, der Großteil eurer Mitglieder sind ja wahrscheinlich schon ausgebildete SanitäterInnen oder sogar mehr.
Genau.
Warum braucht es das dann?
Alle, die dabei waren, sind schon eigentlich fertige ausgebildete Sanitäter. Aber nur die Ausbildung reicht ja natürlich nicht.
Und die Erfahrung zeigt, man verlernt Dinge viel schneller, als man sie gelernt hat.
Das ist leider richtig. Und der Sanitäter hat an sich auch eine Fortbildungspflicht. Also jeder Sanitäter muss Fortbildungsstunden genießen. Ein Teil davon kann in einer Reanimationsübung mit stattfinden, die auch noch immer wieder mal abläuft. Aber ein Teil davon muss auch in irgendwelchen anderen Formaten durch dafür geeignetes Personal stattfinden. Das ist die Aus- und Fortbildungsordnung inzwischen relativ rigoros, wer das sein darf. Und dafür gibt es halt solche Wochenenden auch, damit einfach die Einsatzbereitschaft auch erhalten bleibt.
Jetzt werfen wir da einen Blick auf die Sanitätsdienstausbildung. Jetzt erstmal kurz zusammengefasst. Was ist das?
Also kurz zusammengefasst darfst du einmal einen Blick nach links werfen. Das sind wunderschöne Ordner, die du da siehst.
Ja, 3 an der Zahl und ein Buch. Aber das kann ich nicht lesen, weil es spiegelt.
Genau, das ist quasi der Inhalt einer Sanitätsausbildung. Für die Hörer. Die Ordner umfassen irgendwie mehrere hundert Blatt jeweils. Also ich glaube, der eine sind allein 800. Was ist die Sanitätsausbildung? Naja, natürlich irgendwie so dieser grundlegende medizinische Lehrgang, den jeder Helfer im Roten Kreuz durchlaufen soll. Inzwischen gibt es noch eine Einsatzkräfte-Grundausbildung für Leute, die nicht am Patienten arbeiten. Aber alles, was am Patienten arbeitet, sollte in aktuell 64 Unterrichtseinheiten das menschliche Leben und alles, was daran schiefgehen kann, lernen.
Also im Wesentlichen ist der Wunsch, dass die Leute aus diesem Kurs rausgehen und dann einen Patienten behandeln können. Und zwar so, dass da hoffentlich der Patient auch davon profitiert.
Mhm. Da waren jetzt ein paar Dinge dabei. Nummer eins, du hast gesagt, Einsatzkräfte Grundausbildung, die hatte ich tatsächlich, kannte ich noch nicht. Ich habe wieder was gelernt, das ist auch
die
gut
ist
so.
Auch neu.
Genau, ist relativ neu, aber ich habe, als ich mich vorbereitet habe, habe ich halt den Lehrgangskalender geschaut und habe gedacht, oh, was ist denn das? Mhm. Weil du gesagt hast, das sind dann Leute, die die Ausbildung machen, die dann nicht am Patienten im Sanitätsdienst sind. Was machen sie denn dann?
Genau, das ist zum Beispiel die Gruppe von der Information und Kommunikation, die rückwärtig in der Einsatzleitung sitzen, in einem Funkwagen sitzen und den ganzen Einsatz koordinieren. Also wenn da mal ein Patient hinkommt, dann ist schon echt viel am Dampfen.
Das heißt, so ein bisschen ist die Idee, früher war es ja so, man hat, sagt man heute eigentlich noch Sandkurs? Oder?
Mhm.
Okay. Früher war ja so die Idee, okay, irgendwie jeder und jede, die im Roten Kreuz anfängt, in den Gemeinschaften, macht irgendwann einen Sandkurs so. Und quasi hat man rausgefunden, okay, es gibt vielleicht Bereiche, da ist es vielleicht zu viel Aufwand für die Person, aber auch für die Organisation.
Ja.
Also so wahrscheinlich, oder?
Ja.
Weil mittlerweile ist es auch so, dass der Sandkurs nochmal umfangreicher geworden ist. Mhm. Im alten System hatte der nur 48 Unterrichtseinheiten, mittlerweile sind wir bei 64. Und für jemanden, der genau weiß, dass er nicht für das Medizinische da ist, dass er sich in einem anderen Bereich total zu Hause fühlt, aber nie vorhat, am Patienten zu arbeiten, sind 64 Unterrichtseinheiten eine wirklich unverhältnismäßig lange Zeit. Und bevor man die Leute dann verliert, weil sie sagen, ja, ich will euch helfen, ich will mitmachen, aber ich will dafür nicht eine lange Ausbildung machen, die ich gar nicht brauche, hat man da jetzt eben ein Angebot geschaffen für genau diese Leute, die dann eben Information und Kommunikation machen können, die Betreuungsdienst machen können, die Verpflegung machen können, alles, wo man eben nicht primär am Patienten ist.
Die Technik gibt es auch noch.
Ja.
Wenn ich jetzt mich für die Sanitätsdienstausbildung entscheide, wofür brauche ich das dann? Also für welche Tätigkeiten, Aufgaben und so weiter brauche ich einen Sandkurs?
Also erstmal alles, was natürlich im Sanitätsdienst da ist, also alle Sanitäter, die irgendwo bei Veranstaltungen rumlaufen und Patienten behandeln. Wenn man mit der Rettungshundestaffel unterwegs ist, da braucht man eine Sanitätsausbildung. Dann bei HVOs, also Helfer vor Ort, das sind Einsatzkräfte, die meistens von zu Hause oder von einem Wachstandort fahren und so ein bisschen Spitzenabdeckung im Rettungsdienst machen oder schon mal da sind, bevor dann der normale Rettungswagen da sind und eben vor Ort sind.
Ja, und natürlich auch wichtig für den Katastrophenschutz.
Das stimmt.
Und auch das ist ja ein ganz großer Bereich, in dem wir aktiv sind und auch da geht es oft um Medizinisches und auch dafür braucht man natürlich eine passende Ausbildung.
Wenn ich jetzt sage, so, keine Ahnung, wir haben irgendwie HörerInnen, die jetzt frisch dazukommen oder sich überlegen, zum Roten Kreuz zu kommen und sagen, ah ja, so Sanitätsausbildung wäre ja eigentlich ganz cool. Was gibt es denn da für Voraussetzungen, die erfüllen müssen, damit sie überhaupt quasi einen Sandkurs absolvieren dürfen und daran teilnehmen dürfen?
Erstmal gar nicht viel. Das Einzige, was sie als Voraussetzung wirklich brauchen, ist ein Erste-Hilfe-Kurs. Also der ganz normale Erste-Hilfe-Kurs, den man auch für einen Führerschein machen würde, der darf nicht älter als ein Jahr sein.
Mhm.
Das ist auch schon alles, was wir an Voraussetzungen haben.
Okay, weil ich habe nämlich tatsächlich mir noch ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich vermisse. Aber die erarbeiten wir gemeinsam.
Also was es noch gibt, ist ein Mindestalter.
Ja.
Je nachdem, von welcher Gemeinschaft man kommt, weil da teilweise die Gemeinschaften auch nochmal Regeln setzen, sind es 14 oder 15 Jahre, die man alt sein muss.
Und
was auch absolut Sinn macht von den Inhalten her.
Okay, inwiefern? Also du bist ja jemand, der schon lange in der Jugendarbeit eben unterwegs war. Checken das nicht auch Kinder, die jünger sind?
Absolut.
Oder Jugendliche?
Checken sie das. Sie brauchen es aber in einem anderen Rahmen vermittelt.
Mhm.
Also dieser Kurs ist auf Erwachsenenbildung ausgelegt, ist eigentlich ja für nach der Schule. So von den pädagogischen Ansätzen. Und wenn ich jetzt einen Sahnkurs jetzt mit einer Jugendgruppe halten wollen würde, müsste der didaktisch komplett anders aufbereitet sein.
Gibt es spezielle Angebote für Menschen, die jünger sind als 15, 16?
Mhm. Da bietet das Jugendrotkreuz relativ viel an. Angefangen vom Trau-Dich-Programm über den Juniorhelfer, dann natürlich auch Erste-Hilfe-Programme, wobei der Juniorhelfer, zumindest die letzte Überarbeitung, die ich gesehen habe, deutlich tiefer geht, auch schon als ein Erste-Hilfe-Kurs. Und dann viele Gruppenleiter sind ja medizinisch auch ausgebildet und auch top ausgebildet und übernehmen dann auch schon manche Themen, die im Sahnkurs da sind. Also wir haben meistens in den Sahnkursen das Problem, wenn da JKler drin sitzen, denen können wir nichts mehr beibringen, weil die wissen schon alles aus ihren Gruppenstunden. Die sitzen halt da, weil sie halt irgendwann mal den Schein brauchen.
Mhm. JK für Jugendrotkreuz.
Entschuldigung.
Ich bin quasi so der Übersetzer für Abkürzungen im Roten Kreuz. Ich muss immer versuchen, da auf alle zu achten, weil wir tatsächlich auch HörerInnen haben, die mit dem Roten Kreuz wenig zu tun haben bisher. Okay, das heißt aber, es gibt spezielle Angebote für Jugendliche, aber einen Sangkurs jetzt irgendwie für Menschen, die unter 15 sind oder so, gibt es jetzt erstmal so nicht von der Konzeption her.
Nee, bringt den Leuten auch überhaupt nichts, weil um im Sanitätsdienst als Einsatzkraft auch tätig zu sein, muss man 18 Jahre alt sein, einfach weil man Verantwortung für ein Menschenleben potenziell übernimmt. Und deswegen bringt es auch einem 13-Jährigen nichts, wenn er einen Sangkurs hat, weil da muss er trotzdem noch 5 Jahre warten, bis er das dann tatsächlich nutzen kann in der Praxis.
Mhm. Und die Inhalte kann er natürlich trotzdem lernen. Das ist genau das, was eben das Jugendrotkreuz in Gruppenstunden zum Beispiel macht. Also alle Themen einzeln in kleinen Häppchen in passender didaktischer Form rübergebracht, ist gar kein Problem, aber es gibt halt hinterher keine Urkunde.
Hm. Okay. Eine Voraussetzung ist mir noch eingefallen, und zwar eine, die sich die Organisation selbst auferlegt, nämlich das Thema Helfergrundausbildung. Was könnt ihr denn dazu sagen und was ist da der aktuelle Stand? Also welche Dinge brauche ich, damit ich dann mich wirklich anmelden kann für den Sandkurs?
Ja, also ehrlich gesagt nichts, außer dem Erste-Hilfe-Kurs. Also wir haben im Roten Kreuz eine Helfergrundausbildung. Da gehören verschiedene Sachen dazu. Da gehört zum Beispiel das Rotkreuz-Einführungsseminar dazu, das du vorhin schon mal angesprochen hast. Da gehört auch ein Grundlehrgang Betreuungsdienst dazu. Und da gibt es jetzt natürlich eine Reihenfolge, die vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Zum Beispiel sowas wie das Rotkreuz-Einführungsseminar einfach schon mal als erstes gehabt zu haben, bevor man dann in die medizinische Ausbildung weitergeht, macht an sich Sinn, weil dann kennt man die Organisation zumindest schon mal, dann kennt man die Aufgaben der Organisation, dann hat man schon mal gehört, dass wir verschiedene Gemeinschaften haben und trifft dann vielleicht im Sangkurs Leute aus einer anderen Gemeinschaft. Aber es ist keine Voraussetzung. Also sobald man einen Erste-Hilfe-Kurs hat, kann man auch den Sangkurs machen. Das funktioniert so.
Okay. Dann muss ich mich wahrscheinlich anmelden und das läuft jetzt klassischerweise bei euch in der Bereitschaft. Wahrscheinlich muss man sich beim Bereitschaftsleiter melden und sagen, ich würde gerne, und dann sagt er Daumen hoch oder Daumen runter und dann meldet man über eine Lehrgangsanmeldung die Person an. Jetzt sind in der komfortablen Situation des Kreisverbands München mit der eigenen Ausbildungsabteilung und so weiter wahrscheinlich eben halt über die Lehrgangsanmeldung beim eigenen Kreisverband. In anderen Bereichen des Bayerischen Roten Kreuzes teilweise findet ja dann Ausbildung nur auf Bezirksebene statt und so weiter. Aber letztendlich, man meldet sich an,
genau.
Dann kriegt man irgendwie eine Anmeldebestätigung und irgendwann eine Zusage oder man kommt auf die Warteliste oder was auch immer.
Genau, also die Sanitätsausbildung gehört prinzipiell zu den Kreisverbänden.
Mhm.
Also das ist keins von den Bildungsangeboten, die über die Bezirksverbände läuft.
Okay. Mhm.
Sondern die Sanitätsausbildung gehört in die Hände der Kreisverbände.
Machen das auch alle?
Zumindest von dem, was wir von den Instruktorentagungen mitbekommen, machen alle Kreisverbände irgendwie Ausbildung.
Oder versuchen es zumindest. Es gibt natürlich Kreisverbände, in denen es mal schlecht aussieht mit Ausbildern, wo vielleicht gerade mal kein Ausbilder da ist, der was machen kann, wo es dann vielleicht mal eine Zeit lang keinen Kurs gibt. An sich sind aber alle eigentlich interessiert dran, die Ausbildung zu machen, weil irgendwo müssen die Einsatzkräfte ja auch herkommen.
Mhm. Genau, jetzt Anmeldung haben wir geklärt. Dann noch die Frage, wer darf denn überhaupt teilnehmen? Also wir hatten schon das Stichwort von den Gemeinschaften. Ist das jetzt die SAN-Ausbildung was nur in den Bereitschaften passiert oder ist das was grundsätzlich auch für andere offen steht?
Überhaupt nicht. Also prinzipiell, die SAN-Ausbildung steht jedem offen. Es gibt auch, wir haben auch immer wieder mal Teilnehmer von extern. Also auch das gibt es, dass Leute zum Beispiel für ihren Job oder für irgendwie ein anderes Hobby eine Sanitätsausbildung brauchen und bei ihnen im Verband oder im Verein keine angeboten wird und sie dann sich auch beim Roten Kreuz zum Beispiel melden, um eine Sanitätsausbildung mitzumachen.
Es gibt auch Leute, die einfach sagen, sie interessieren sich für Medizin, sie haben gehört, es gibt dieses Angebot, sie haben sonst keinen Bezug zum Roten Kreuz, aber sie wollen einfach medizinisch ein bisschen mehr lernen als nur den Erste-Hilfe-Kurs, die dann einfach aus Interesse mitmachen und oft bleiben die dann aber auch irgendwie hängen, finden dann doch noch eine Bereitschaft oder gehen zur Wasserwacht oder finden irgendwas im Roten Kreuz, wo sie dann längerfristig auch aktiv bleiben.
Bevor wir uns anschauen, was man da lernt, stelle ich mir die Frage, wir hatten ja vorhin schon über so Begriffe gesprochen wie Ausbildungsordnung und so weiter. Da gab es jetzt auch Neuerungen und verschiedene Kurse. Könnt ihr irgendwie mal kurz beleuchten, wie ist das jetzt aufgebaut? Also ich mache einen Erste-Hilfe-Kurs und dann sage ich, ich will irgendwie Sanitäterin werden. Und wie ist quasi so da der Weg, wenn man die neue Ausbildungsordnung sich anschaut und was gibt es da für Bausteine?
Also prinzipiell in der Ausbildungsordnung, die wir aktuell haben, gibt es nach dem Erste-Hilfe-Kurs die Möglichkeit, die Sanitätsausbildung mit 64 Unterrichtseinheiten zu machen erstmal. Das ist ein Kurs des Kreisverbandes, das ist das, was die allermeisten machen und danach ist man Einsatzkraft, man kann auf Sanitätswachdienste gehen und man kann aber auch, wenn man sagt, naja, ich will noch ein bisschen mehr lernen, dann noch einen Kurs obendrauf setzen. Da wird man dann zur Fachkraft im Sanitätsdienst oder zur Facheinsatzkraft qualifiziert. Das sind nochmal 16 Unterrichtseinheiten. Da warten wir aktuell noch auf das fertige Konzept und die Lehrunterlagen. Das heißt, das werden wir hoffentlich ab dem Herbst auch tatsächlich anbieten können. Bisher haben wir nur den groben Umriss, was es sein soll, weil es eben wirklich noch sehr, sehr neu ist. Aber damit kommt man dann insgesamt auf 80 Unterrichtseinheiten. Wobei wichtig ist, dass diese 16 Unterrichtseinheiten, die man da noch oben drauf setzen kann, wahrscheinlich dem Bezirksverband zugeordnet sein werden. Das heißt, wir haben da auch immer so ein bisschen die Trennung. Es gibt Kurse, die wir tatsächlich als Kreisverband selbst anbieten. Und es gibt Kurse, die wir im Auftrag des Bezirksverbands sozusagen für den Bezirksverband anbieten. Und wenn man dann diese 80 Unterrichtseinheiten Ausbildung hat, dann kann man zum Beispiel beim Helfer vor Ort mitfahren, weil da gibt es die Vorgabe, dass es mindestens 80 Stunden Ausbildung sein müssen. Und ansonsten, separat zu dem Ganzen, haben wir schon über die Einsatzkräfte-Grundausbildung gesprochen. Da ist auch kein Erste-Hilfe-Kurs Voraussetzung, sondern der Erste-Hilfe-Kurs ist mit in diesen Kurs integriert. Das Ganze dauert 16 Unterrichtseinheiten und da lernt man dann eben das, was im Erste-Hilfe-Kurs vorkommt und noch ein bisschen mehr darüber hinaus.
Wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob ihr die Zeit auch noch wisst, also ich habe meinen Sanitätskurs gemacht, da war ich 16 oder so, ja, jetzt bin ich, nächstes Jahr werde ich 40, also ist schon eine Zeit lang her. Damals waren es, glaube ich, auch schon mal 80 Stunden, aber halt standardmäßig. Also man hat quasi, das waren, ich weiß nicht, wie viele Wochenenden, 4 oder so sind es dann, oder wie viele sind das dann?
Ein bisschen
insgesamt?
Mehr.
4, okay, dann
müssen es sein.
Dann ist es irgendwie in der Erinnerung verblasst, dass es so viel Zeit war. Das heißt, das ist jetzt gesplittet und natürlich irgendwie auch Helfer vor Ort, hattest du ja vorhin erwähnt, Flo, ist ja dann eine Person, die quasi die Zeit überbrückt, bis der Rettungsdienst da ist oder auch der Notarzt meinetwegen. Das heißt, da macht es natürlich Sinn, dass die ein bisschen mehr irgendwie lernt. Wie ist denn das gesplittet? Also was lernt man dann in den zusätzlichen 16 Stunden und was lernt man in den 64 davor? Und ihr habt schon gesagt, es ist irgendwie neu. Wie lange gibt es denn das überhaupt schon? Also jetzt der neue Ansatz.
Ja, vielleicht holen wir einfach mal ein bisschen weiter aus und erklären mal, wie sich das in den letzten Jahren so verändert hat, weil da gab es einige Änderungen. Ich vermute, die Ausbildung, die du mit 16 gemacht hast, war nicht die, die ich vor 6 Jahren gemacht habe. Aber ich glaube, da kann der Flo am besten was dazu sagen.
Ja, da kann der Flo am besten was dazu sagen. Du meinst, ich bin alt.
Rotkreuz alt.
Genau, also ich habe auch noch meine Ausbildung damals am Stück gemacht, wobei sie eigentlich gar nicht am Stück war. Weil eigentlich hast du wahrscheinlich auch den SAN AB damals gemacht. Und wie der Name schon sagt, gibt es den SAN A und den SAN B. Es gab damals auch noch den SAN C, den aber die wenigsten ausgebildet haben tatsächlich. Die Wasserwacht hatte ihn mit dem Wasserretter als Facheinsatzmodul. In den Bereitschaften hätte es auch einen SAN C gegeben. Ich habe den nie mitbekommen, dass der irgendwo angeboten worden wäre, aber das kann auch in den Kreisverbänden liegen, in denen ich unterwegs war. Und dieser SAN AB war ja eigentlich auch schon geteilt in ein 48 und ein 32 Unterrichtseinheiten-Modul.
Jetzt, wo du sagst, ja, genau, bloß ich habe es natürlich nicht so wahrgenommen, weil es halt mehr oder weniger halt, keine Ahnung, irgendwie einen Sommer lang Wochenenden voll mit SAN-Kurs waren.
Genau, bei mir waren auch noch die ganzen anderen Helfer-Grundausbildungsmodule mit drin, das heißt auch noch der Betreuungsdienst, das Einführungsthema, das war ein Riesenblock an Wochenenden. Man hat eigentlich quasi ein Jahr lang fast nichts anderes gemacht, als jedes zweite Wochenende im Kreisverband zu verbringen. Und das hat man dann irgendwann angefangen, modularer zu gestalten und hat dann die Grundausbildung Sanitätsdienst und die Fachausbildung Sanitätsdienst oder den Fachlehrgang Sanitätsdienst draus gemacht. Auch eben 48 und 32 am Schluss. Und da war eigentlich quasi die Idee, dass man nach den 48 Unterrichtseinheiten einen Cut hat, eine Prüfung hat, dann schon mal Einsatzkraft im Sanitätsdienst ist, noch nicht eigenverantwortlich, sondern nur mit einer Fachkraft im Sanitätsdienst auf Dienste gehen darf und da erstmal lernt, damit man die frischen Sanitäter, sage ich jetzt einfach mal, davor schützt, dass sie direkt, ich sage jetzt mal, zwei frische Sanitäter auf einen Sanitätsdienst gehen und da eine Reha bekommen. Wollte man die Sanitäter schützen und auch die Patienten natürlich, weil jeder kann sich vorstellen, wenn ich jetzt einen Kurs mache und frisch bin, noch keinen echten einzelnen Patienten gesehen habe, sondern nur das Übungsphantom am Boden war, dass dann so ein echter Patient schon am Anfang eine Stresssituation natürlich ist. Und in dieser Stresssituation wollte man dann erstmal eine Fachkraft mit dazugeben, die dann eben nochmal 32 Unterrichtseinheiten mehr gelernt bekommen hat. Genau, und einfach eben mit ein bisschen Pause dazwischen die beiden Lehrgänge. So, warum haben wir das jetzt umgestellt? Bayern hat aufgehört, seinen eigenen SAN-Kurs zu machen, sondern hat sich auf die deutsche Lehrunterlage mit dazu berufen. Das heißt, diese SAN 64, die Sanitätsausbildung, ist jetzt deutschlandweit einheitlich. Und warum haben wir jetzt noch diese Fachkraft im Sanitätsdienst mit den 16 Unterrichtseinheiten? Ganz einfach deswegen, weil zum Beispiel eben der HVO braucht 80 Unterrichtseinheiten. Der darf mit 64 Unterrichtseinheiten gar nicht als HVO unterwegs sein. Deswegen hat man da in Bayern nochmal dieses eine Zusatzmodul gebastelt, das eben jetzt dann hoffentlich bald in die Breite kommt.
Jetzt will ich mit euch mal draufschauen, was lernt man denn im SAN-Kurs alles?
Also im aktuellen SAN-Kurs ist das Ganze sehr schön strukturiert, weil wir haben im Sanitätsdienst viele Schemata, mit denen wir uns die Behandlung von Patienten vereinfachen. Das sind oft irgendwie wilde Buchstabenschemata. Wir arbeiten uns da einmal durch das ganze Alphabet durch. Aber damit kriegt man einfach eine strukturierte Patientenbehandlung hin. Da kann man, wenn man sich mal ein bisschen verhaspelt hat oder nicht genau weiß, wie man dem Patienten jetzt noch helfen kann, sich dran entlanghangeln und schauen, was man noch machen kann. Und der SAN-Kurs baut auf diesen typischsten Schemata auf. Das heißt, was wir haben, ist das ABCDE-Schema oder das XABCDE-Schema. Und jeder dieser Buchstaben steht für einen Bereich, den man sich anschaut. Also A zum Beispiel für die Atemwege, B für die Atmung, also Breathing, kommt eigentlich aus dem Englischen. Und der SAN-Kurs ist jetzt so aufgebaut, dass jedem dieser Buchstaben ein Tag im Kurs gewidmet wird, mindestens. Und zusätzlich gibt es dann noch die sogenannte erste Minute. Das ist quasi, bevor man überhaupt mit diesem großen ABCDE-Schema anfängt, in dem man dann ganz, ganz viel machen kann, nimmt man sich eine Minute Zeit, schaut sich den Patienten an, schaut sich auch da verschiedene Bereiche an, aber nur als Schnellüberblick, um dann entscheiden zu können, wie kritisch ist der Patient. Kann ich dem hier mit dem Material, das ich habe, weiterhelfen oder muss ich da auf jeden Fall jemanden nachalarmieren, der dann noch zur Hilfe kommt, der einfach ein bisschen mehr Material dabei hat oder der meinen Patienten ins Krankenhaus bringen kann. Und das ist auch relativ neu, das gab es im alten Schema noch nicht. Das ist jetzt mit der 64 Unterrichtseinheiten Ausbildung gekommen. Und ansonsten von den Inhalten her arbeitet man sich eben durch die Bereiche durch. Wie gesagt, Atemwege, Atmung, dann haben wir noch den Kreislauf, die Neurologie mit D passenderweise in unserem Schema. Und dann gibt es noch alles, was sonst noch so da ist, also Verletzungen, alles, was sonst auffällig ist, Abfrageschemata, um ein bisschen mehr über den Patienten zu erfahren. Und all das lernen die Sanitäter kennen. Ganz viel ist da Diagnostik, weil das eigentlich das wichtigste Handwerkszeug für Sanitäter ist.
Also sowas wie Puls messen, Blutdruck messen, Blutzucker messen, Pulsoximeter, also um Puls- und Sauerstoffsättigung zu messen. Also sowas meint man mit Diagnostik,
genau. Okay. Und dann kommen noch so speziellere Maßnahmen dazu, also zum Beispiel Wundversorgung, Immobilisierung, also Versorgung von Knochenbrüchen zum Beispiel. Und spezielle Maßnahmen bei speziellen Krankheitsbildern. Das heißt, man lernt bestimmte Krankheitsbilder kennen und lernt, wie man einem Patienten helfen kann mit dem, was wir an Handwerkszeug dabei haben.
Was haben wir denn als Handwerkszeug dabei?
Naja, als Handwerkszeug hat der normale Sanitäter einen Rucksack mit ganz viel Zeug. Da rede ich gleich einfach nochmal ein bisschen drüber. Dann eine Sauerstoffflasche als Medikament, das der Sanitäter auch geben kann, weil Sauerstoff zählt im Medizinischen als Medikament, auch wenn es um uns rum ist. Dann hat er noch eine Trage dabei und einen Defibrillator. Das ist so die Standardausrüstung für den Sanitäter. Und in seinem Rucksack hat er zum einen alles, was man irgendwie aus dem Erste-Hilfe-Set kennt, also Verbandszeug, verschiedenste Mittel da, Scheren. Dann für die Diagnostik natürlich eine Blutdruckmanschette, vielleicht auch ein Pulsoximeter, was du gerade gesagt hast, für den Puls und eine Art Sauerstoffgehalt oder Gehalt der geladenen Teilchen im Blut. Dann hat er ein bisschen Schienungsmaterial, Unterstützungsmaterial für die Reanimation zum Beatmen, weil anders als im Erste-Hilfe-Kurs, da wo man Mund zu Mund beatmet, wird beim Sanitätsdienst zum Glück mit Maske und Beutel beatmet.
Mhm.
Dann hat er noch Materialien für Assistenzmaßnahmen, weil ganz häufig kommt es auch dazu, dass der Sanitäter einem Arzt zum Beispiel assistiert. In München jetzt einfach als Beispiel, in der Oper ist ein Arzt mit da von der Oper ausgestellt und da sind die Sanitäter natürlich auch als Hilfskräfte des Arztes unterwegs, um hier zum Beispiel Medikamente aufzuziehen oder ähnliches. Also auch dafür ist alles im Rucksack mit dabei. So, ich gehe jetzt einmal gerade die Checkliste durch, die so im Rucksack normalerweise drin ist. Bisschen Material für starke Blutung hat man noch, also für den ganz, ganz akuten Notfall. Und in größeren Rucksäcken hat man dann noch Materialien, um einen weiteren Atemweg zu legen oder einen sicheren Atemweg zu legen, also intubieren, beziehungsweise mit bei uns in München mit der Larynxmaske, dass man da das Ganze schiebt.
Mhm.
Ja, ich glaube, das ist im Wesentlichen alles.
Mir ist nur noch die Absaugpumpe eingefallen.
Genau, Zubehör zur Reanimation, ja.
Genau. Und dann ist es ja so, also du hattest jetzt gerade, Julia, so erzählt, eben man lernt was über den Kreislauf und irgendwie wie der Körper funktioniert und Krankheiten und so weiter. Das, was du jetzt mit den Geräten erzählt hast, lässt mich ahnen, dass man im SAN-Kurs ja nicht nur Theorie lernt, sondern dann eben auch lernt, mit den Dingen umzugehen, lernt an konkreten Fallbeispielen zu üben und halt einfach quasi das nicht nur theoretisch zu beherrschen, sondern halt auch irgendwie auf diesen Fall, man ist dann eben bei einem Sanitätsdienst im Einsatz und muss irgendwie helfen, da eben auch helfen zu können. Wie passiert das? Also wie ist quasi dann, wie läuft so ein Unterrichtstag ab? Du hast vorhin gesagt, man hangelt sich entlang dieser Schemata eben durch, aber wie passiert zum Beispiel auch diese Brücke zwischen Theorie und Praxis?
Das ist eine Riesenneuerung der SAN-Box. Eigentlich jeder Tag startet mit einem Fallbeispiel.
Vielleicht zur SAN-Box, nachdem wir das bisher noch nicht verwendet haben. Diese Sanitätsausbildung, die wir aktuell machen, dieser SAN 64, die Lehrunterlage dazu nennt sich SAN-Box. Das ist nämlich ein sehr großer Ordner und dann noch eine kleine Box mit ganz viel Zubehörmaterial. Das ist in einer größeren Box verpackt. Deswegen SAN-Box, falls wir das jetzt noch öfter benutzen sollten.
Sehr gut, danke.
Genau, also startet jeden Tag eigentlich mit einem Fallbeispiel. Fast jeder Tag. Der erste Tag ist nicht ganz mit einem Fallbeispiel, weil da hat man so ein bisschen Lehrgangseinführung. Aber ansonsten müssen die Leute erstmal ran und sie müssen ins Ungewisse.
Mhm.
Das heißt, man hat noch nicht wirklich das Thema gelernt. Man weiß noch nicht, was auch ihnen erwarten wird. Aber das ist bereitet auch auf die Praxis vor in dem Punkt.
Mhm.
Weil natürlich meldet sich kein Patient mit, übrigens, ich habe einen Herzinfarkt, ich komme jetzt gerne mal gleich bei euch rein. Sondern auch draußen sind die Patienten ja unterschiedlich und sie sehen leider nicht alle aus, wie es im Lehrbuch immer beschrieben ist. Dann dürfen die Sanitäter erstmal sich an diesem Fallbeispiel versuchen und im Anschluss wird dann besprochen, was haben sie gesehen, was haben sie wahrgenommen, welche Symptomatik hat der Patient gezeigt, welche Maßnahmen könnten jetzt den Patienten helfen von dem, was man schon so an Handwerkszeug hat. Das wird natürlich im Laufe des Kurses immer mehr. Auch die Fallbeispiele gehen immer länger den Kurs entlang. Und wenn man quasi so das Fallbeispiel so ein bisschen aufgezogen hat, dann geht es bei einigen Themen dann eben noch rein, was ist denn das eigentlich jetzt gerade gewesen? Was ist denn das Krankheitsbild dahinter? Wie sieht denn ein Herzinfarkt aus? Was passiert denn da im Körper?
Mhm.
Das heißt, von der Theorie, die du wahrscheinlich noch gelernt hast, dass da einer vorne an der Tafel stand oder vom Beamer stand und dann erklärt hat.
Overhead-Projekt.
Oh, da haben wir noch die alten Folien gefunden, die haben wir mittlerweile ans Museum gespendet.
Von dem Dozenten, der quasi vorne steht und einmal mit dem langen Stab auf dem Overhead-Projektor rumzeigt, ist man komplett weggegangen hin zu einem, ja meistens die Theorieausbildung im Unterrichtsgespräch mit den Teilnehmern direkt.
Man fordert da die Teilnehmer schon auch sehr damit. Also es ist natürlich einfacher, einfach nur da zu sitzen und jemandem zuzuhören, der vorne steht. Und es ist deutlich schwieriger oder kostet deutlich mehr Überwindung, wenn man da selber ran muss. Und wir gehen da teilweise auch bewusst in eine Überforderung, weil die Teilnehmer nicht unbedingt alles schon wissen, was sie brauchen könnten, um dem Patienten zu helfen, sondern manchmal ist es einfach ein völlig neues Krankheitsbild, bei dem sie noch nicht alles wissen können oder bei dem wir ihnen noch nicht alles beigebracht haben. Weil die Idee auch ist, dass man vieles ja auch lernen kann, indem man es einfach mal ausprobiert, indem man sich überlegt, an was kann ich mich vielleicht erinnern oder was fällt mir auf und was würde ich jetzt aus meiner Erfahrung im privaten Bereich machen. Vielleicht funktioniert es ja auch im sanitätsdienstlichen Bereich. Und da gibt es oft ganz tolle Erfolgserlebnisse, aber ich glaube, das ist schon sehr anstrengend, auch als Teilnehmer.
Wie findet ihr den Ansatz? Also der hat sich ja anscheinend über die Zeit gewandelt und ist jetzt einfach ein anderer Ansatz. Wie findet ihr den persönlich?
Also ich finde es super, dass so viel Praxis dabei ist, dass die Leute wirklich zum Üben kommen. Inzwischen sind die Sanitätslehrgänge eigentlich in 6er-Gruppen aufgeteilt. Das heißt, jeder macht normalerweise am Tag 3 Fallbeispiele, ist 3-mal am Patienten dran. Wenn ich da an meinen Kurs damals zurückerinnere, da hatte man wahrscheinlich für jede Person im Kurs, im Laufe des gesamten Kurses ein Fallbeispiel, das man machen konnte. Von dem her deutlich besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser hohe Praxisanteil zumindest sehr positiv auch gesehen wird von den Teilnehmern. Der induktive Lernansatz, haben wir gemischte Rückmeldungen in den Kursen.
Ja, also ich bin auch...
Also das meint quasi den Start mit dem Fallbeispiel,
genau,
wo man eigentlich noch gar nichts genug
weiß. Dass man noch nichts
weiß. Okay.
Genau. Ich bin auch der Meinung, mehr Praxis ist auf jeden Fall ein absolut richtiger Schritt gewesen. In meinem damals noch Grundzahn, also der damalige 48-Stunden-Lehrgang, den ich gemacht habe, den habe ich ja an der Uni beim Flo gemacht. Da haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen, als eigentlich vorgesehen gewesen wäre, haben ein paar Tage mehr gemacht und hatten dadurch dann einfach Zeit, da auch mehr Fallbeispiele zu machen, mehr Praxiserfahrung zu sammeln. Das war für mich wirklich gut. Da hat es natürlich auch Überwindung gekostet, sich da vorne hinzustellen und vor der ganzen Gruppe was zu machen. Insofern auch jetzt mit den kleineren Gruppen auch nochmal eine deutliche Verbesserung. Aber ich habe es dann richtig gemerkt, als ich dann meinen damals Fachsan gemacht habe, also die 32 Stunden. Und das einfach so ein Kurs war, wo der Ausbilder halt vorne stand und was erklärt hat. Und dann hat man im Laufe vom Kurs einzelne Fallbeispiele gemacht, aber wirklich nicht viele. Und dann hatte man Prüfungen, die überwiegend praktisch war. Und das war dann schon ganz schön stressig. Und da habe ich mir schon gedacht, mehr Praxis macht es eigentlich nur besser, gerade nachdem alles, was wir danach machen, was die Sanitäter im Einsatz tun sollen, ja auch Praxis ist. Deswegen finde ich das auch eine richtig gute Sache. Was das induktive Modell angeht, da braucht es halt von uns als Ausbildern dann vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation als in anderen Kurskonzepten, weil man den Leuten natürlich dann auch erklären muss, ihr habt nichts falsch gemacht, ihr habt alles wunderbar gemacht, so wie ihr es konntet, ihr seid auf tolle Ideen gekommen, mehr als das konntet ihr gar nicht wissen. Wenn man das nicht gut macht als Ausbilder, dann kann es halt schnell mal frustrierend werden.
So aus Ausbildersicht muss ich jetzt auch noch wahrscheinlich hinzufügen, ich finde, aus Ausbildersicht ist dieser neue Lernsatz deutlich stressiger.
Ja.
Also sich vor eine Tafel hinstellen und einfach mal 3 Stunden reden, ist deutlich einfacher, als in einem sehr, sehr engen Zeittakt da Fallbeispiele moderieren und nachzubesprechen und Thema zu moderieren. Da war das alte Modell deutlich angenehmer.
Ja, das stimmt. Das alte Modell war für den Ausbilder auf jeden Fall bequemer.
Und auch weniger personalintensiv, oder?
Auch das, ja. Also wir haben jetzt für die maximale Teilnehmerzahl, das sind 18 Personen pro Kurs, 3 Ausbilder, weil wir 3 Kleingruppen an 6 Personen bilden wollen. Und zusätzlich haben wir auch an fast jedem Kurstag Mimen da, also verletzten Darsteller, damit unsere TeilnehmerInnen auch lernen, tatsächlich Leute zu behandeln, die auch so aussehen, als hätten sie irgendeine Verletzung oder irgendeine Erkrankung. Die haben dann geschminkte Wunden oder haben gelernt, wie man bestimmte Krankheitsbilder darstellt, und sind eben nicht einfach Teilnehmer im Kurs, also niemand, den man sowieso kennt, sondern da ist dann einfach noch eine fremde Person dabei. Aber dementsprechend sind wir bei bis zu 6 Personen am Tag. Wir haben einen unglaublichen Materialaufwand. Das ist natürlich völlig selbstverständlich, wenn man viel Praxis macht. Also es ist schon aus Ausbildersicht sehr viel anspruchsvoller geworden.
Gibt es irgendwie typische Stolpersteine für die Teilnehmenden im Sankurs?
Meinst du jetzt im Sinne von der Prüfung oder so im Sinne vom Kursablauf?
Nee, eher so insgesamt, was ihr so wahrnehmt während des Kurses. So irgendwas, worüber regelmäßig Leute drüber stolpern. Und dann natürlich die Frage, wie geht ihr damit um? Wie helft ihr denen, dass sie die überwinden?
Schwer zu sagen. Also aus meinem Eindruck raus ist das sehr individuell. Also wir haben in jedem Kurs jemanden, der irgendwie ein Problem mit irgendwas hat, und dann müssen wir individuell schauen, woran liegt's, wie können wir da unterstützen, ohne dass der Rest vom Kurs dann vielleicht auf der Strecke bleibt oder nicht mehr so viel Ausbildung kriegt, wie er sich wünschen würde. Das ist, glaube ich, aber das, was sich wirklich durchzieht. Was am öftesten Stolperstein ist die Heterogenität der Gruppe. Und das ist für Einzelne, die dann vielleicht sich doch nochmal ein bisschen mehr unterscheiden vom Rest der Gruppe, oft schwierig. Also wir haben zum Beispiel sehr oft sehr junge Kurse, wo wir überwiegend TeilnehmerInnen aus dem Jugendrotkreuz oder der Wasserwacht haben, die meistens sehr jung sind und auch viele junge Bereitschaftsmitglieder. Und dann sind einzelne Teilnehmer dabei, die einfach schon älter sind, die dann gesagt haben, naja, ich bin jetzt in Rente und ich habe gedacht, ich will nochmal was Neues anfangen. Ich gehe jetzt zum Roten Kreuz und mache Sanitätsdienst. Und die tun sich dann oft schwer, weil sie selber das Gefühl haben, nicht so gut in dieses Gruppengefüge zu passen, was ja gar nicht stimmt. Also man kann aus jedem Kurs eine wunderbare Gruppe machen, aber da ist man dann auch als Ausbilder natürlich in der Pflicht, dass man das bemerkt und dass man schaut, dass man sinnvoll damit umgeht.
Mhm. Was ich mich gefragt habe, ist, also auf der einen Seite will man ja schauen, dass die SanitäterInnen recht umfassend ausgebildet sind, aber ich glaube, was auch wichtig ist, ist irgendwie, dass die dann für den Ernstfall, also was wirklich quasi schlimm ist, wie zum Beispiel eine Reanimation, wo es ja dann schon auf viele Dinge ankommt, auch, dass die, die als erstes vor Ort sind, halt die richtigen Handgriffe haben. Wie gelingt euch das, dass letztendlich dass das dann auch im Ernstfall wirklich abrufbar ist? Trotz dem ganzen, der ganzen anderen Inhalte, die man so hat.
Ich möchte jetzt nicht sagen Drill, aber
Zuckerbrot und Peitsche.
Tag 2 der Sanitätsausbildung kümmert sich rein um das Thema Reanimation. Startet für, ich sage jetzt einfach mal für eine von den Gruppen, weil die geteilt sind, aber startet für die eine Gruppe erstmal mit 10 Minuten Basisreanimation, das heißt das, was man im Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, alleine. Das heißt, ich bin 10 Minuten alleine am Patienten und drücke und beatme. Einfach, weil ein Sanitäter muss diese Zeit überbrücken können, bis ein Rettungswagen da ist. Dann geht es weiter zu Beatmung mit dem Beatmungsbeutel und der Maske, eskalierendem Atemwegsmanagement. Das klingt jetzt sehr hochgestochen. Das heißt, wenn es mit Maske, Beutel nicht klappt, dann schauen wir uns einmal an, woran liegt es denn? Wir positionieren den Kopf neu, positionieren die Maske neu, haben dann ein paar Hilfsmittel, die man da einsetzen kann. Und dann eben auch am Schluss die Reanimation im Gesamtablauf. Das heißt, man kommt hin mit seinem Rucksack, mit seinem Equipment, Sauerstoff, Defi, kommt da zum Patienten zu zweit. Der eine fängt an zu drücken, der andere macht den Defi, fängt dann an zu beatmen, setzt nebenbei noch den Notruf ab. Und diesen Gesamtablauf, der findet sich auch im Kurs immer wieder. Zwar nicht in den Kursinhalten selber, aber zu den Kurstagen am Abend gibt es normalerweise ein freies Üben. Und da sind die Teilnehmer schon sehr angehalten dazu, dort auch Reanimation zu machen. Also wir legen da immer genügend Reanimationspuppen bereit, dass diese Maßnahme auch geübt wird. Und am Schluss ist es auch ein Prüfungsbestandteil.
Und auch andere Themen aus dem Bereich lebensrettende Sofortmaßnahmen, sage ich jetzt mal, die man ja auch im Erste-Hilfe-Kurs schon mit einem großen Fokus drin hat, sind auch in der Sanitätsausbildung ganz wichtig. Also auch wenn wir zum Beispiel das Thema stark blutende Wunden anschauen, die TeilnehmerInnen lernen auch am ersten Wochenende Druckverband, andere Möglichkeiten, starke Blutungen zu stillen. Bewusstlose Patienten sind auch ein großes Thema. Wie gehe ich mit denen um, auch wenn ich sie vielleicht gerade nicht reanimieren muss, sondern sie in Anführungszeichen nur bewusstlos sind? Also das, was wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist und wirklich akut Leben retten kann und nicht nur das alles für unseren Patienten ein bisschen angenehmer machen kann, das ist auch ein ganz großer Fokus im Kurs.
Und was man da auch noch dazu sagen muss, ist, mit dem Kurs ist es nicht getan. Also das wäre schön, wenn wir da jetzt einmal ausbilden würden und danach wären die Sanitäter perfekt und würden jede Reanimation ohne Probleme wuppen. Da liegt es dann tatsächlich in den Gemeinschaften dran, im Fortbildungsangebot regelmäßig Reanimation zu üben, regelmäßig die Standards zu üben, lebensrettende Sofortmaßnahmen zu üben. Für die Reanimation haben wir in München zum Beispiel direkt Lehrkräfte geschult für die Bereitschaften, damit die qualitativ hochwertig eben diese Reanimation selbstständig auch durchführen können und selbstständig fortbilden können. Und die meisten Bereitschaften haben mindestens zweimal im Jahr eine Reanimationsübung. Einmal im Jahr ist es Pflicht für jeden Sanitäter, damit man einfach in dieser hochprekären Lage richtig agieren kann.
Und weil du jetzt speziell die Bereitschaften gesagt hast, das gilt natürlich auch für die anderen Gemeinschaften, die im Sanitätsdienst aktiv sind. Also Sanitätsausbildung ist übergreifend, gilt für alle Gemeinschaften, die Sanitäter brauchen können. Und dementsprechend finden auch diese Fortbildungen auch in der Wasserwacht statt.
Genauso im Jugendrotkreuz.
Genau.
Was macht euch am meisten Spaß an der Sanitätsdienstausbildung?
Also Was ich vorher verschwiegen habe, ist ein Grund, warum ich Sanitätsausbilder auch geworden bin, weil ich meine Jugendgruppe hatte und ich wollte mit denen auf Sanitätsdienste gehen. Und ich wollte die selber ausbilden und ich wollte sehen, wie meine Leute, die ich ausgebildet habe, dann Patienten behandeln und das, was sie gelernt haben, anwenden. Und wenn ich jetzt in meine Bereitschaft schaue, ein Großteil davon ist irgendwo bei mir auch mit ausgebildet worden. Und das macht mich natürlich schon so ein bisschen stolz auch, einfach das zu sehen, diesen Erfolg zu sehen und zu sehen, hey, das, was ich da gemacht habe, das ist nicht in der Luft verpufft, sondern das hilft jetzt Menschen, dass es ihnen besser geht.
Mhm. Ja, bei mir ist es eigentlich fast das Gleiche. Also dass ich als Ausbilder Leute wachsen sehen kann, vom Anfang vom Kurs bis zum Ende vom Kurs, weil da machen die meisten eine unglaubliche Entwicklung mit, aber auch später. Ich freue mich immer unglaublich, wenn ich auf Sanitätsdienst bin und irgendjemanden wieder treffe, den ich ausgebildet habe, wenn die Leute mich dann erkennen, wenn sie zu mir kommen und sagen, hey, ich hatte jetzt meine ersten Dienste und es macht unglaublich viel Spaß und danke für die Ausbildung. Dann weiß man halt, dass es sinnvoll ist, was man dann gemacht hat und dass man jemandem was mitgegeben hat, ja, was dem Freude macht.
Was glaubt ihr, dass den TeilnehmerInnen am meisten Spaß macht am Sankurs?
Ich glaube, dass es das gemeinschaftliche Üben ist. Also zumindest, wenn ich an meine Sanitätsausbildung zurückerinnere, ich kannte die Leute davor nicht und danach war man ein Team von 20 Leuten oder 18 Leuten. Und das ist auch was ich gefühlt in den meisten Kursen sehe, dass da neue Freundschaften geschlossen werden oder zumindest neue Bekanntschaften. Und dass die Leute Spaß dran haben, gemeinsam diese Fälle zu bearbeiten.
Etwas, was wahrscheinlich den meisten Teilnehmenden nicht so viel Spaß macht, ist das Thema Prüfung. Die gibt's auch.
Nachvollziehbar, dass man da vielleicht nicht den allergrößten Spaß dran hat, aber die muss leider auch sein.
Genau, und wir hatten vorhin schon von Mimen gesprochen, also welche, die eben verletzte, erkrankte Personen darstellen, die letztendlich dann versuchen, halt so ein Szenario, so ein Fallbeispiel, das man lösen muss, möglichst authentisch zu machen, möglichst realistisch auch darzustellen. Und dann muss ich es mir so vorstellen, wahrscheinlich, es gibt eine theoretische Prüfung, es gibt eine praktische Prüfung.
Mhm. Mehrere.
Wahrscheinlich auch noch einmal gesondert Reanimation, wie du gemeint hast, Florian. Dann könnte ich mir noch vorstellen, gerade irgendwie zum Thema Reanimation, vielleicht noch mal, gibt es da auch noch mal speziell was Theoretisches?
Da gab es früher noch was Spezielles. Da waren die Defibrillatoren noch in der Testphase.
Mhm.
Und deswegen mussten die noch mal extra geschult oder geprüft werden. Das ist inzwischen nicht mehr so. Das heißt, alles, was zur Reanimation theoretisch gefragt werden würde, ist in der normalen, also ich sage jetzt einfach mal in der normalen Theorieprüfung mit dabei.
Okay.
Und weil du vorher die Prüfungsteile, genau, also es gibt eine Theorieprüfung, dann gibt es, muss jeder einmal praktisch als Teamleiter geprüft werden. Jeder muss einmal in einem chirurgischen und einmal in einem internistischen Fall mit dabei sein, mindestens als Helfer. Und jeder muss in der Reanimation einmal als Teamleiter und einmal als Teamhelfer gestartet sein, dass jeder halt mal den Defibrillator verwendet hat und trotzdem auch jeder einmal reanimiert hat.
Und das heißt, wenn ich nicht mehr drumherum komme, um chirurgisch und internistisch, das heißt, dann ist es gar nicht mehr so mit Glück verbunden, wie bei mir damals, dass man hoffen konnte, dass man vielleicht so irgendwie sein Steckenpferd findet.
Ja, doch, das kann schon auch noch passieren, weil in der einen Prüfung ist man ja als Teamhelfer dabei. Der Teamhelfer ist hauptsächlich eine Assistenzkraft für den Teamleiter. Natürlich darf er auch mit eingreifen, soll auch mit agieren. Also auch Teamwork ist etwas, was wir sehen wollen. Wobei wir auch einige Teamhelfer hatten schon in Prüfungen, die wir dann eingebremst haben während der Prüfung, damit der Teamleiter natürlich auch noch als Teamleiter erkennbar ist. Weil das ist natürlich auch ein Bestandteil von dieser Prüfung, dass man danach sagt, ja, okay, man sieht, dass diese Person auch eigenverantwortlich am Patienten handeln kann. Und deswegen der Teamhelfer da manchmal nicht ganz so aktiv sein darf. Und wenn du jetzt natürlich sagst, chirurgisch liegt überhaupt nicht und du bist da Teamhelfer, dann kannst du hoffen, dass du einen guten Teamleiter hast, der dich da anleitet und dir sagt, welche Maßnahmen du ergreifen sollst.
Okay. Welche Rolle spielt denn während der Ausbildung, vielleicht auch in der Prüfung und aber auch vor allem danach dann das Thema Fehlerkultur?
Ja, ich würde sagen, es ist natürlich immens wichtig. Wir versuchen da auch als Ausbilder immer an uns zu arbeiten, dass wir das möglichst gut handeln. deswegen ist es auch so, wenn man Ausbilder wird, dann hat man mehrere didaktische Lehrgänge, wo es auch sehr, sehr viel darum geht, Feedback zu geben und wie gehen wir mit Fehlern um, weil Fehler treten auf und Fehler sind nie ein Problem, solange man irgendwas draus mitnimmt. Und das ist dann auch unsere Aufgabe, dass wir, wenn Fehler passieren, da passend damit umgehen und dafür sorgen, dass es für die Teilnehmer keine negative Erfahrung ist am Schluss, sondern eine Erfahrung, aus der sie was gelernt haben.
Also prinzipiell, ich glaube, ich habe noch keinen Kurs erlebt, in dem nicht ein Patient während eines Fallbeispiels mehr oder weniger gestorben ist oder es ihm wirklich schlecht ging. Und das gehört einfach dazu, weil wenn du noch keine Ahnung von dieser gesamten Materie hast, dann kannst du ja eigentlich nur auf gut Glück behandeln erstmal. Und von dem her ist es auch relativ normal, dass auch mal eine Behandlung komplett in die Hose geht. Das gehört dazu und das ist auch was, was wir Ihnen am Anfang sagen, dass es auch sein wird, dass vielleicht ein Patient bewusstlos wird, weil sie den halt nicht so lagern, wie es sein sollte. Aber dann haben sie es ausprobiert und dann lernen sie daraus, wenn ich einen Herzinfarkt in die Schocklage lege, dann geht es dem vielleicht danach nicht besser. Und meine Hoffnung zumindest ist, dass sie es dann nicht nochmal machen.
Auch gerade dieser induktive Ansatz lädt geradezu dazu ein, dass man Fehler macht, weil man kommt in irgendeine Situation, mit der man noch nicht umgehen kann, für die man noch kein Patentrezept hat. Das heißt, man muss einfach mal ausprobieren, was da vielleicht funktionieren könnte. Und da wird man dann einige Varianten rausfinden, die einfach nicht funktionieren. Aber früher oder später findet man dann vielleicht eine, die vielversprechend aussieht. Und genau darum geht es, dass man die dann erkennt und in der Richtung weitermacht.
Ja.
Und jetzt auch mal auf einem höheren Level. Wir haben ja jetzt gerade auf die neue Lehrunterlage umgestellt, also Anfang dieses Jahres. Gerade läuft der dritte Kurs. Und
wir sind im Juli 2025, genau.
Ah ja, genau. Wir haben im Januar 2025 angefangen mit dem ersten Kurs. Und ich kann sagen, dass der dritte Kurs nicht ist wie der erste Kurs. Also auch bei uns, wir probieren auch viele Sachen aus und lernen auch selber als Ausbilder, was funktioniert, was funktioniert nicht. Vor allem jetzt mit einer neuen Lehrunterlage, die auch mit dem induktiven Ansatz ein komplett neues Lehrkonzept für uns hat. Wir haben uns bei den ersten Kursen bei den Teilnehmern entschuldigt, dass es wahrscheinlich holpern wird. Sie haben es uns verziehen, haben sie zumindest gesagt. aber auch da gehört es dazu und ist fester Bestandteil von dem Ganzen.
Jetzt sind wir ja bei 7 gute Gründe und da gibt es ja eine Anspielung auch an die 7 Rotkreuz-Grundsätze oder die Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Welche Rolle spielen die denn in der SAN-Ausbildung konkret?
Also ich würde sagen, die Menschlichkeit ist eigentlich so der größte, weil das, was ich zumindest versuche, meinen Teilnehmern immer beizubringen, ist, dass sie keine Werte bearbeiten und kein Fallbild bearbeiten. So eine Checkliste an Symptomen, die da sind und Messwerten, sondern dass sie einen Menschen vor sich haben. Und mir persönlich ist es deutlich wichtiger, dass sie mit dem Patienten gut umgegangen sind, als dass am Schluss der Blutdruck gemessen ist.
Und das merkt man auch in den Kursen. Man hat teilweise Teilnehmende in den Kursen, die unglaublich gut sind fachlich. Also die können alle Krankheitsbilder auswendig, die können wunderbar alle Werte messen. Aber empathisch mit Menschen umgehen fällt ihnen schwer. Mitgefühl zu zeigen, zu verstehen, wie geht's meinem Gegenüber gerade und wie kann ich es für den leichter machen, fällt ihnen schwer. Und auch das ist dann natürlich unsere Aufgabe, dass wir den Leuten einen menschlichen Umgang mit Patienten beibringen, damit sich der Patient da auch ernst genommen und wahrgenommen fühlt und trotz seiner Probleme da vielleicht irgendwie mit einem einigermaßen positiven Gefühl rausgehen kann, weil er das Gefühl hat, es ist sich um mich gekümmert worden, es war jemand da, der hat gesehen, was mein Problem ist und der hat mich jetzt nicht als Last wahrgenommen, die man möglichst schnell wieder loswerden will, sondern der war einfach da, hat mir zugehört und hat sich gekümmert.
Jetzt würde ich sagen, dass für die meisten Teilnehmenden wahrscheinlich so Themen wie Schwerverletzte und Reanimation vor dem Besuch des SAN-Kurses eher nicht so das Thema waren. Der Erste-Hilfe-Kurs ist bei den meisten lange vorbei und vergessen.
Ein Jahr maximal als Teilnehmer voraus.
Ja, aber das ist auch schon sehr lange.
Genug.
Und ich glaube, die meisten Erste-Hilfe-Kurse, die gehen ja auch sehr schnell über die Themen weg. Und klar, man reanimiert da auch mal. Aber ich glaube, man kriegt gerade die Dimension schon nochmal anders mit, wenn man dann eben weiß, okay, das ist jetzt nicht der Erste-Hilfe-Kurs, den ich irgendwie für meinen Führerschein brauche, sondern ich mache das gerade, weil ich danach dann aufs Diensten bin, vielleicht sogar noch die Ausbildung weitermache und meine 80 Stunden voll mache und dann vielleicht sogar mal eigenverantwortlich auf einem Fahrzeug bin, wo ich Zeit überbrücke, bis der Rettungsdienst kommt. Das heißt, schon eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und da ist meine Frage, naja, wie geht ihr denn auch damit um, dass solche Themen ja schon auch Leute überfordern können? Hatten wir ja vorhin schon das Thema Überforderung, aber tatsächlich ja auch belastend sein können.
Das ist ganz praktisch, weil in der Lehrunterlage ist ein Block auch zum Thema Stress mit drin.
Mhm.
Stress für Einsatzkräfte, psychosoziale Notfallversorgung, sowohl für, wie gehe ich mit einem Betroffenen um, der jetzt nicht medizinisch verletzt ist, sondern bei dem einfach gerade der Vater reanimiert wird, als auch, was macht dieses ganze Einsatzgeschehen mit mir?
Als Einsatzkraft.
Genau, als Einsatzkraft.
Mhm.
Wie kann ich mit Stress umgehen? Was gibt es da an Möglichkeiten und auch welche Anlaufstellen gibt es? Wir haben in München das Glück, dass uns hier auch der Fachdienst Psychosoziale Notfallversorgung, PSNV, unterstützt und ein Ausbilder von der PSNV uns im SAN-Kurs besucht und dieses Thema rüberbringt und dann natürlich auch direkt vorstellt als Anlaufstelle, dass sie da sind und dass man sie auch in München mit einer 24/7-Leitung erreichen kann.
Wir versuchen auch, die Leute so gut es geht, auf das vorzubereiten, was auf sie zukommt. Natürlich kann man das nie zu 100% machen, aber allein dadurch, dass wir eben verletzten Darsteller da haben, wird das Ganze ja schon mal realistischer und ist näher an dem, was einem dann im echten Einsatz auch erwartet. Wenn es passt, dann erzählen wir manchmal auch von Einsätzen, die wir selber erlebt haben, damit die Teilnehmenden einfach ein bisschen Bezug dazu kriegen, was kommt da draußen wirklich auf mich zu, worauf muss ich da achten, womit muss ich da rechnen. Und da sind wir auch als Ausbilder wieder dran, dass wir genau schauen müssen, wie gut kommen unsere Teilnehmenden damit klar. Weil natürlich gibt es Leute, die schon irgendwelche Vorerfahrungen gemacht haben, die im privaten Bereich mal irgendwas miterlebt haben, was sie noch betrifft, wenn es dann wieder zur Sprache kommt. Und deswegen schauen wir da auch drauf, ob unsere Teilnehmenden gut mit dem umgehen können, was im Kurs passiert, oder ob da vielleicht jemand dann nochmal ein Gespräch braucht oder ob jemand einfach mal kurz 5 Minuten rausgehen muss, weil ein Thema gerade schwierig für ihn ist.
Manche kommen ja genau wegen sowas überhaupt zum Roten Kreuz dazu, dass sie bei einem großen Unfall dabei waren als Ersthelfer und festgestellt haben, okay, ich möchte da mehr lernen, ich möchte da mehr wissen und ich möchte da auch helfen können. Und das quasi der Antrieb war, überhaupt dazu zu kommen. Und eine andere Sache zum Thema Stress, ist auch was Julia vorher schon mal gesagt hat, wir gehen in den Fallbeispielen ja auch bewusst in die Überforderung der Teilnehmer rein, um sie auf spätere Einsätze auch vorzubereiten, damit die Überforderung hoffentlich im Kurs selber stattfindet. Ich hoffe, meine Kursteilnehmer hören das nicht, aber die Fallbeispiele während des Kurses sind deutlich stressiger angelegt als die von der Prüfung und auch meistens als die echten Fallbeispiele oder die echten Fälle dann quasi in der Realität.
Genau, zum Thema psychische Notfallversorgung haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem Tim Saborowski, der seinen Ursprung hier in München genommen hat, eben auch beim Jugendrotkreuz und der Wasserwacht war und den es mittlerweile in einen anderen Teil von Bayern verschlagen hat. Aber auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema und ich finde es gut, dass das eben jetzt auch so einen Stellenwert hat in der Ausbildung im SAN-Kurs, weil ich glaube, das kann man nicht oft genug und nicht früh genug vor allem thematisieren.
Das war früher auch nicht so, also im alten Kurskonzept war es nicht vorgesehen. Wir haben das dann als Münchner Eigenlösung irgendwann mit eingebaut. Aber in einem vollen Kurskonzept bringt man natürlich nicht einfach so ein neues Thema unter. Das heißt, wir hatten auch nicht viel Zeit. Wir haben dann versucht, so gut wie möglich darauf einzugehen. Aber das ist jetzt natürlich deutlich besser. Jetzt kann man sich da die Zeit nehmen, die es braucht. Wir sind auch sehr dankbar, dass wir eben diese Zusammenarbeit mit dem Fachdienst PSNV haben, dass dann auch wirklich jemand da ist, der dann auch Fragen beantworten kann, wenn die Teilnehmenden da mehr wissen wollen, was einfach über unsere Expertise als Ausbilder rausgeht. Und sehr empfehlenswerte Folge übrigens mit der PSNV. Kann ich allen HörerInnen nur empfehlen.
Dankeschön. Was ist aus eurer Sicht jetzt, wenn wir nochmal Revue passieren lassen, über was wir alles bisher gesprochen haben, was ist aus eurer Sicht so irgendwie das Wichtigste, was eben SanitäterInnen, die bei euch im Kurs waren, eben unbedingt mitnehmen oder beherrschen sollten?
Ich würde sagen, keine Angst vor was Neuem zu haben, weil jeder Patient da draußen ist anders. Und die Teilnehmer sollen da mit einem offenen Kopf drauf zugehen. Zum einen, um nichts zu übersehen, zum anderen aber auch, um einfach auf neue Lösungen, die für diesen Patienten jetzt gerade passend sind, eingehen zu können.
Ja, und was ich immer versuche, mit den Teilnehmenden mitzugeben, ist, dass die schwierigste Sache, die sie machen müssen auf ihren Einsätzen, ist, Entscheidungen zu treffen. Also es ist nicht schwierig, Blutdruck zu messen, wenn man es gelernt hat und dann öfter geübt hat, sondern das, was die große Schwierigkeit ist, ist zu entscheiden, was braucht mein Patient? Brauche ich Hilfe oder kommen wir hier alleine klar? Was ist der sinnvolle nächste Schritt? Und das hoffe ich, dass die Leute aus den Kursen mitnehmen, dass sie dann diese Entscheidung auch treffen können und sich sicher dabei fühlen, die zu treffen.
Mhm. Habt ihr einen Lieblingsmoment in euren Kursen? Also wo ihr sagt, das ist irgendwie so ein ja, vielleicht sogar magischer Moment, wo ihr sagt, das kommt eigentlich jedes Mal vor und das ist irgendwie was, was ihr sehr zu schätzen wisst?
Schwierig. Es gibt viele Momente, die sich immer wieder mal rauskristallisieren. Ich würde sagen, meistens ist es das, dass man hat immer in jedem Kurs irgendwie Teilnehmer, die an sich schwächer sind und die ein bisschen länger brauchen. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man dann merkt, so, da ist jetzt gerade der Funke gekommen und jetzt beginnt das Verstehen bei diesem Teilnehmer.
Mhm.
Ja, ich finde es auch sehr schön, wenn Teilnehmer irgendwie in der Pause dann nochmal zu einem kommen und sagen, hey, das Thema vorher, das fand ich spannend, kannst du mir da noch kurz Fragen dazu beantworten oder so. Also wenn man einfach merkt, man hat irgendein Thema erwischt, das sie jetzt wirklich interessiert, wo man sie mitgenommen hat, wo sie mehr wissen wollen als das, was eigentlich im Kurs vorgesehen ist. Das freut mich immer, weil dann bringt es den Leuten ja auch was, wenn sie da wirklich aus intrinsischem Interesse dann dabei bleiben und mehr lernen wollen.
Jetzt haben wir so in dem ersten und auch größeren Teil oder im zweiten Teil, weil der erste war ja quasi eure Vorstellung, der zweite ging um die Sanitätsdienstausbildung. Und jetzt habe ich mir so die Frage gestellt, wie wird man denn überhaupt Ausbilderin für die Sanitätsdienstausbildung? Ein bisschen was haben wir schon angesprochen, aber also was gibt's denn da für Voraussetzungen? Also was musstet ihr tun quasi, um Ausbilderin für Sanitätsdienstausbildungen zu werden?
Als erstes, also ich erzähle jetzt mal von mir, weil ich habe meinen Weg zum Ausbilder hier in München gemacht. Der Flo ist in einem anderen Kreisverband Ausbilder geworden. Ich musste als erstes mal in einem Sanitätskurs hospitieren, also einfach dabei sein, ohne da jetzt großartig selber auszubilden, sondern mir einfach mal anschauen, wie läuft das Ganze ab. Ich durfte dann kleinere Themen schon selber halten, damit auch die Ausbilder in dem Kurs mal draufschauen konnten, wie ich das so mache, ob das prinzipiell passt, ob ich auch ins Team passe. Und damit ich auch schauen konnte, ob mir das Spaß macht und ob ich das hinkriege oder ob ich sage, nee, ich finde das eigentlich doch blöd, Leuten was beizubringen und ich will das eigentlich nicht längerfristig machen. Und nach der Hospitation kam dann als nächstes der EGUG-Lehrgang. EGUG steht für Erwachsenengerechte Unterrichtsgestaltung. Der heißt mittlerweile anders, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. Aber da lernt man so allgemeine Didaktik, also verschiedene Lehrmethoden, verschiedene Medien, die man benutzen kann. Wie bereite ich mir eine Lehreinheit vor? Was kann ich mir da zur Hilfe nehmen, damit ich dann im Kurs auch weiß, was ich eigentlich erzählen wollte und das nicht alles im Kopf haben muss, sondern ein bisschen Hilfe dabei habe? Und da schließt man dann mit einer Lehrprobe ab, also muss zu irgendeinem Thema eine kleine Einheit halten und kann da nochmal ausprobieren, ob das wirklich Spaß macht und einem liegt.
Aber es liegt, wenn ich da kurz unterbrechen darf, es liegt tatsächlich am Thema. Weil ich habe dann ein Thema genommen, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was mache ich denn da für diese Lehrprobe? Und ich habe dann den perfekten Pizzateig als Thema genommen. Und das war dann halt auch wieder so ein Ding, ja. Das war halt irgendwas, was halt Spaß gemacht hat und auch irgendwie ein bisschen witzig. Und dann halt sehr viel einfacher vorzubereiten war, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Referat oder eine Lehrprobe über Bismarck oder so hätte halten müssen. So.
Ja. Ja, bei mir war es damals ein sehr wissenschaftliches Thema. Ich habe mich entschieden, dass ich was über Corona-Tests erzähle, also sowohl Tests für aktive Infektionen als auch Antikörpertests, weil es mitten in der Corona-Zeit war und weil da immer alles Mögliche kursiert ist und auch diese PCR-Tests und was gibt's dann noch für Tests und warum sind die Teststreifen schlechter als die PCR-Tests. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es ist ein Thema, das anscheinend viele Leute bewegt und es ist ein Thema, zu dem ich was sagen kann. Also habe ich darüber eine Lehrprobe gemacht und versucht, das Ganze auf einem Niveau rüberzubringen, dass alle, die in diesem Kurs gesessen sind, auch was damit anfangen konnten und was mitgenommen haben. Und sich auch hoffentlich nicht gelangweilt haben. Es hat sich zumindest keiner beschwert hinterher. Aber ja, war natürlich auch was ganz anderes als später im Sankurs. Und genau deshalb gibt es dann eben nach diesem allgemeindidaktischen Lehrgang noch die sogenannte Fachdidaktik. Da geht es dann wirklich um den Sanitätskurs an sich. Da schaut man einmal durch die Lehrunterlage durch, was da so alles drin ist an Inhalten. Da werden einzelne Themen dann auch wirklich nochmal praktisch geübt, weil als Ausbilder muss man das natürlich alles aus dem FF können und muss sich so gut drin anstellen, dass man es in jeder Situation jedem Teilnehmer beibringen kann. Aber vielleicht kann man das ja jetzt erstmal noch nicht, weil man es selber schon länger nicht geübt hat. Das heißt, da kann man dann nochmal auf einzelne Themen in der Fachdidaktik eingehen und es nochmal in der Gruppe mit vielen anderen Leuten, die auch Ausbilder werden wollen, üben und sich da auch einigen, wie es richtig ist, weil es stellt sich dann immer mal wieder raus, dass viele Leute, die eigentlich viel Erfahrung haben, Sachen trotzdem sehr, sehr unterschiedlich machen.
Mhm.
Und nach dieser Fachdidaktik, in der man dann auch nochmal eine kurze Lehrprobe hält, dann aber zu einem vorgegebenen Thema aus der Sanitätsausbildung, danach ist man dann Sanitätsausbilder. Dann braucht man noch den sogenannten Lehrschein, also quasi den Auftrag des eigenen Kreisverbandes, dass man dort auch ausbilden darf in dem Bereich. Und wenn man den hat, dann kann man Kurse halten.
Mhm. Und Instruktor, ist es dann nochmal irgendwas, was man draufsattelt? Oder ist es nur eine Rolle, quasi ihr seid AusbilderInnen für Sanitätsdienstausbildung und das kommt quasi als organisatorische Aufgabe dazu und hat halt diesen Titel? Oder lernt man dafür auch nochmal was?
Also prinzipiell gäbe es dazu einen Lehrgang. Wir warten gerade noch drauf, dass der mal wieder angeboten wird, nachdem wir jetzt beide noch nicht so lange Instruktoren sind. Mal schauen, wann er wieder kommt. Aber für uns war es jetzt eigentlich einfach nur eine Rolle, die wir dazugekriegt haben, eine eigentlich Leitungsaufgabe. Wir sind ja beide auch in der Bereitschaftsleitung aktiv und kennen daher schon die Leitungsarbeit. Und das ist eigentlich ganz gut vergleichbar, was wir in der Bereitschaft als Leitung machen und was man als Instruktor macht. Also sehr viel Organisatorisches, sehr viel Absprachen treffen, sehr viel extra Arbeit.
Sehr viel Motivierendes für Mitglieder.
Jetzt hast du schon gesagt, das ist eine Rolle, die ihr noch dazu kriegt. Ich habe mir aufgeschrieben, was bedeutet das denn alles an Aufwand, zum Beispiel in Stunden, Wochen, Monaten, keine Ahnung, einmal initial, um quasi dahin zu kommen, dass man sich quasi vorne hinstellen darf und sagen kann, hey, hallo, heute, ich bin die Julia, ich darf euch heute ausbilden. Wir reden heute über Reanimation und eben auch dauerhaft. Also ihr macht ja jetzt regelmäßig Sanitätskurse bis zu wahrscheinlich 6, 7 im Jahr.
Momentan sind es 5 im...
Dieses Jahr, ja.
Also wir planen auf 5 Kurse im Jahr plus halt die Zusatzangebote EGA, also Einsatzkräftegrundausbildung und Fachlehrgänge.
Mhm.
Ja, also dieses Jahr konnten wir sogar noch einen zusätzlichen Kurs in die Sommerferien packen, weil so viel Bedarf war. Das heißt, wir kommen auf 6 große Sanitätskurse und dann nochmal mindestens genauso viele andere kleinere Kurse, also so.
Das heißt, initial für diese Ausbildung, Bilder, also bist du quasi in dieser Ausbilderrolle war, wie viel Aufwand war das ungefähr?
Gut, es war einmal einen kompletten Kurs hospitieren. Das sind jetzt mittlerweile 8 Tage durch die 64-Stunden-Ausbildung. Bei mir waren das damals noch ein bisschen weniger Tage. Und dann der EGUG-Lehrgang waren 4 Tage und die Fachdidaktik auch nochmal 4 Tage. Also
okay,
in Summe 16 Tage mittlerweile.
16 Tage, okay, die man da irgendwie...
Genau, also alles normalerweise auf Wochenenden aufgeteilt und das... zieht sich dementsprechend ein Weilchen. Es ist aber nicht so, dass man, solange man diese didaktischen Lehrgänge nicht gemacht hat, absolut nichts beitragen kann in der Ausbildung, sondern ab dem Moment, wo man zum Hospitieren da war und sich einmal so einen Kurs angeschaut hat, kann man völlig problemlos mit ausbilden. Da ist man dann sogenannte Stationslehrkraft. Das Einzige, was man noch nicht darf, ist Prüfungen abnehmen und verantwortlich für einen Lehrgang sein. Aber um einfach eine Station zu leiten, ist man dann ausreichend qualifiziert.
Mhm. Und der Kurs selber, wenn wir einen durchgehen, das sind dann 8 Tage?
8 Tage plus ein Prüfungstag.
Plus ein Prüfungstag, also 9 Tage reine Anwesenheit für quasi den Unterricht. Aber da kommt ja wahrscheinlich davor, danach auch noch irgendwie was dazu an Aufwand, oder?
Genau, also inzwischen nur noch vor und nach dem eigentlichen Kursmodul. Das heißt, wenn da 8 Unterrichtseinheiten da sind, dann sind die Ausbilder meistens schon 1,5 Stunden davor da und wahrscheinlich auch nochmal 1 Stunde mindestens danach, um halt alles aufzubauen und wieder abzubauen. Das kann in anderen Kreisverbänden anders sein, je nachdem, wie die Raumsituation da auch ist. Bei uns ist es so, dass die Räume geteilt sind mit anderen Ausbildungen, Fortbildungen angeboten und wir deswegen nach dem Wochenende die Räume auch wieder zurückbauen müssen. Und damit natürlich so ein bisschen Zeit auch drauf geht.
Ja, also man verbringt an einem Ausbildungstag gut und gerne 10 bis 12 Stunden im Kreisverband, würde ich sagen.
Genau, ansonsten für die Themen ist es so, dass man natürlich für die am Anfang von dem Ganzen sich viel vorbereiten muss. Auch bei dem neuen Kurskonzept geht es uns noch so, oder mir zumindest so, dass man sich auch noch drauf vorbereitet, irgendwie so in der Woche davor ein paar Stunden, dass man da schaut, was halte ich denn eigentlich, wie halte ich es denn eigentlich am besten jetzt. Das wird sich aber wahrscheinlich auch wieder geben. Also bei dem alten Kurskonzept mit den 48 Unterrichtseinheiten, da war es dann irgendwann mal so, dass man dann einfach morgens kommen konnte, aufbauen konnte und dann den Stoff halten konnte, ohne dass man jetzt groß sich nochmal mit der Lehrunterlage befasst hat, weil man es halt einfach doch häufiger hält. Das wird dir wahrscheinlich beim Einführungsseminar ähnlich gehen, dass du, wenn ich jetzt sagen würde, halt mal bitte nächste Woche ein Einführungsseminar, dann sagst du, ja, okay, passt. Ich kann halt mir den Tag frei.
Ja, tatsächlich. Da geht es mir so, dass ich sage, ich bin immer irgendwie, also wir haben ja auch eine Lehr-Lern-Unterlage. So, und da gibt es auch eine Fachdidaktik und so weiter. Das kannst du alles machen, ist auch schön und gut. Aber wir haben natürlich einen Vorteil, also ich sag mal so, bei der Geschichte ändert sich nicht groß was, ja.
Das ist
also
richtig.
Da kann man
bei
halt,
uns auch relativ wenig.
Genau. Da gibt es nicht ständig irgendwelche Neuerungen, in wie man jetzt aktuell reanimiert oder nicht, mit Defi, ohne Defi, in welchem Rhythmus und so weiter. Das heißt, das fällt schon mal weg. Was ich halt für mich halt entschlossen habe, dass ich halt sage, naja, ich schaue halt schon immer irgendwie, was kommt gut an, was nicht. Ich probiere Dinge neu aus, versuche auch, dass ich das halt dann, je nachdem, wie sich die Gruppe zusammensetzt, halt auch auf die Gruppe anzupassen. Manchmal habe ich das Glück, dass das eine sehr heterogene Gruppe ist, also aus verschiedenen Gemeinschaften, manchmal sogar dann aus anderen Kreisverbänden. Das macht mir immer mehr Spaß, weil ich dann auch ein bisschen mehr gezwungen bin, so aus dem Kreisverband München rauszubrechen. Oft ist es so, ja, keine Ahnung, hast halt einen Kurs mit 16 Leuten, kommen alle aus den Bereitschaften in München. Ja, dann triezt sich sie halt gerne irgendwie mit besonders Inhalten aus den anderen Gemeinschaften, weil sie werden es wahrscheinlich nie wieder hören.
Ja.
So. Genau, und insofern, ja, so aus dem Stegreif heraus könnte ich wahrscheinlich zu allen Themen irgendwie schnell was sagen und erzählen. Aber ich versuche es dann eben auch immer wieder zu untermauern oder zu unterfüttern, auch mit aktuellen Ereignissen. Dass ich mir irgendwie aktuelle Nachrichten raussuche und dann zum Beispiel so Dinge wie, ja, naja, was heißt denn Durchsetzung des humanitären Völkerrechts zum Beispiel? An aktuellen Beispielen, ja, also wenn man sich den Ukraine-Konflikt anschaut, wenn man sich vielleicht den Konflikt in Gaza anschaut, dann bringen die TeilnehmerInnen ja oft schon Fragen mit und sagen, ja, das funktioniert doch gar nicht so richtig. Und dann schaut man sich halt diesen Durchsetzungsmechanismus an. Wie funktioniert das überhaupt? Warum funktioniert das überhaupt? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was kann man tun? Was kann die Organisation tun? Also jetzt in dem Fall das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Was sind dessen Aufgaben und so weiter? Also genau, ich versuche es halt anzupassen. Aber es gibt bestimmt auch Rotkreuz-Einführungsseminar, Ausbilder, die halt den Lehrleitfaden durcharbeiten und das stur halt durchziehen. Aber genau, ich glaube auch, wir sind da vielleicht ein bisschen freier als ihr, ja, weil
absolut,
ihr halt,
ja.
Ihr könnt nicht einfach neue Inhalte dazu nehmen und erfinden, sondern ihr müsst euch halt an das halten, du hast vorhin gesagt, Flo, das ist mittlerweile bundesweit einheitlich, ja, da will man, das hat ja auch was mit Qualität zu tun und ich schaue schon, dass wir das im RKE, was vorgeschrieben ist, das machen wir auch, aber ich kann halt wahrscheinlich ein bisschen freier als ihr halt auch Schwerpunkte setzen oder auf Dinge anders hinweisen, als es jetzt vielleicht vorgekaut wird.
Vor allem kannst du mehr auf das Tagesgeschehen eingehen. Also das Tagesgeschehen im Sanitätsdienst ist ja doch recht gleichbleibend. Man kann vielleicht mal Bezug nehmen, so vor 2 Wochen war da irgendwie ein Fall auf einem Sanitätsdienst, der dann durch die Medien gegangen ist, aber auch das ist jetzt nicht die Welt, die man da irgendwie aktuell gestalten kann.
Und auch wenn sich mal was ändert in irgendwelchen Leitlinien zum Beispiel, dann haben wir normalerweise noch einen ordentlichen Versatz, bis es dann auch tatsächlich in der Sanitätsausbildung ankommt, weil das muss ja von ganz oben erstmal bis zu uns kommen. Das ist jetzt eine zentrale deutschlandweite Vorgabe. Das heißt, es muss dann auch zentral deutschlandweit entschieden werden, wir passen das jetzt an. Es gibt vielleicht neue Reanimations-Guidelines, die wollen wir jetzt auch umsetzen. Dementsprechend ist vielleicht auch für die HörerInnen, die ein bisschen höhere medizinische Ausbildung haben, interessant. Weil oft gibt es dann so ein bisschen Unverständnis. Dann kommen Leute aus der Sanitätsausbildung in ihre Bereitschaft und kriegen da dann von Notfallsanität dann zum Beispiel gesagt, naja, also das, was ihr da gelernt habt, das ist ja alles nicht mehr aktuell. Und da muss man dann einfach auch sagen, ja, wir haben unsere Lehraussagen, wir haben unsere Lehrunterlage und die ist für Sanitäter so, wie sie ist aktuell und die bleibt so lange aktuell, bis es eine neue gibt, dass sich die Medizin auf höheren Ebenen vielleicht schon weiterentwickelt hat und dass ein Notfallsanitäter vielleicht schon anders arbeitet. Ist völlig normal, aber bei manchen Themen dauert es dann auch ein bisschen, bis sie bei uns ankommen. Das heißt, wenn man mal eine Lehrunterlage hat, dann bleibt die normalerweise auch eine Weile. Dann gibt es höchstens kleinere Anpassungen, weil wir ja jetzt gerade erleben, wie viel Arbeit es macht, wenn was komplett neu gestaltet wird, wenn es da größere Änderungen gibt. Und auch so Sachen anzupassen und ein bisschen flexibel zu sein, das ist was wir uns vielleicht manchmal wünschen würden, dass man da ein bisschen mehr auf Dinge eingehen kann, dass man auch sagen kann, okay, das Thema, das ist jetzt wichtig, da reden wir jetzt länger drüber. Aber das ist das, wo wir ein bisschen in die Lehrunterlage reingezwungen werden, weil es gibt sehr strikte Vorgaben, wie viel Zeit man für welches Thema hat, welche Themen alle drankommen müssen und welche Inhalte genau zu diesen Themen ausgebildet werden müssen, damit auch am Schluss SanitäterInnen rauskommen, die alle das Gleiche gelernt haben und die das Gleiche können. Das heißt, wir haben da relativ wenig Anpassungsmöglichkeiten. Wir versuchen uns da auch im Ausbilderteam möglichst eng abzustimmen, damit dann nicht Teilnehmende sagen, naja, aber der andere Ausbilder in der Gruppe davor hat mir was völlig anderes erzählt und jetzt erzählst du es mir so und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich glauben soll. Das heißt, wir haben da recht strikte Vorgaben. Wir haben ein paar kleine Punkte, wo wir gesagt haben, gut, das, was da jetzt deutschlandweit vorgegeben ist, das passt für München einfach nicht, weil wir irgendeine besondere Gegebenheit haben, die da einfach nicht abgebildet ist. In so einem Fall haben wir dann halt für München uns für eine Abweichung entschieden, haben das mit unserer Chefärztin abgesprochen, weil die verantwortlich ist für die Lehrmeinung. Die muss am Schluss die Gesamtverantwortung dafür tragen, was wir ausbilden. Dementsprechend muss sie auch immer einverstanden sein mit dem, was wir da tun. Und das sind dann die Abweichungen, die wir uns erlauben können, aber auch die können wir uns nur als gesamtes Team erlauben und alle müssen es gleich machen.
Mhm. Gibt es denn irgendwas rund ums Thema Ausbildungsordnung und so weiter, wo ihr sagt, naja, das würdet ihr gerne anders oder besser regeln?
Ich würde manche Dinge gerne besser umgesetzt sehen. Also da geht es jetzt weniger um das Thema Ausbildung, weil ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg oder haben für uns einen sehr guten Weg gefunden, wie wir Ausbildung anbieten können und Ausbildung so gestalten können, dass sie sinnvoll für die Teilnehmenden ist. Wo ich mir ein bisschen was wünschen würde, wäre beim Thema Fortbildung, weil wir haben ja schon drüber geredet, dass es für Sanitäter eine Fortbildungspflicht gibt. Die ist auch sehr klar geregelt in der Ausbildungsordnung. Aber die Umsetzung ist ein bisschen schwierig, weil die Ausbildungsordnung auch regelt, wer diese Fortbildung halten darf, nämlich genau die gleichen Leute, die auch die Sanitätsausbildung halten dürfen. Und von denen haben wir einfach zu wenig, weil München ist ein sehr, sehr großer Kreisverband und unser Ausbildungsteam in der Sanitätsausbildung ist nicht größer als in vielen anderen Kreisverbänden, die erheblich kleiner sind als München.
Das heißt, wir brauchen noch Nachwuchs.
Absolut. Und das ist dann auch so ein bisschen das Problem, wenn wir in die Fortbildung gehen, weil es gibt, ich kenne es jetzt überwiegend aus den Bereitschaften, weil ich selber in der Bereitschaft bin, es gibt Bereitschaften, die haben mehrere Sanitätsausbilder, die haben gar kein Problem, da gibt es dann einfach eine Fortbildung beim Bereitschaftsabend und dann haben die ihre Fortbildungsstunden, wenn sie bei ein paar Bereitschaftsabenden dabei waren. Aber es gibt auch Bereitschaften, die können das gar nicht machen, weil die haben gar keinen Ausbilder. Die müssen dann natürlich schauen, wie sie eigentlich an ihre Fortbildungen kommen. Und da würden wir uns wünschen, dass zum einen unser Team größer wird, damit wir die Ausbildung noch ein bisschen besser gestalten können, vielleicht auch noch mehr anbieten können, weil jetzt sind 6 Kurse im Jahr vom Sanitätskurs an sich schon irre viel. Andere Kreisverbände machen meistens 1 bis 2 Kurse im Jahr. Zusätzlich haben wir ja dann noch diverse andere Kurse, die wir auch anbieten. Und es geht enorm an die Substanz, weil unser Team halt wirklich nicht so groß ist, dass wir das überhaupt gut leisten könnten. Das ist schon sehr grenzwertig, das ist das Maximum, was wir machen können. Und wir würden so gern mehr machen, weil wir wissen, dass wir den Bedarf nicht decken können. Es gibt unwahrscheinlich viele Leute, die darauf warten, dass sie endlich in die Sanitätsausbildung kommen und die keinen Platz gekriegt haben. Aber wir können einfach mit dem Personal, das wir haben, nicht mehr leisten. Das heißt, da wäre uns sehr geholfen, wenn wir irgendwie noch Nachwuchs finden würden. Wir versuchen es auch schon mit allen Mitteln, aber es wird langsam.
Und es ist ja so, die Ausbildertätigkeit macht ihr ja auch ehrenamtlich zu euren ganzen anderen Themen im Beruf, Leben und das restliche Ehrenamt neben einer Bereitschaft leiten, neben selber Sanitätsdienste machen und so weiter. Das heißt, das kommt ja noch on top dazu. Was bekommt ihr denn für eure Tätigkeit als SanitätsausbilderInnen?
Also es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung, die dafür da ist, wir müssen ja irgendwie zum Kurs kommen, wir müssen vor dem Kurs und nach dem Kurs sind wir ja auch noch längere Zeit da. Das heißt auch irgendwie so ein bisschen Verpflegungsausgaben, weil nach dem Kurs danach irgendwas sinnvoll machen ist halt auch nicht mehr. Es ist jetzt nicht die Welt, die wir bekommen.
Aber letztendlich ist es ja auch kein Verdienst, sondern ihr habt halt quasi einen Aufwand wie Fahrtkosten, Verpflegung, was auch immer für einen, wir haben es vorhin gehört von dir, Julia, irgendwie 10 bis 12 Stunden für so einen Fortbildung oder Ausbildungstag. Und letztendlich gibt es halt eine Aufwandsentschädigung und das war's. Also es ist kein Gehalt, ihr seid da nicht angestellt, sondern das ist halt eine Aufwandsentschädigung.
Genau.
So, jetzt könnte man natürlich sagen, warum ist das nicht eigentlich ein Job, gerade in einem Kreisverband wie München, der sehr groß ist und so weiter. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ja Sanitätswachdienst ja auch mehr oder weniger ein Aufgabenfeld ist, das wir kommerziell betreiben. Also der Kreisverband verdient ja damit Geld, dass berufliche und ehrenamtliche SanitäterInnen in der Allianz Arena, im Olympiastadion, auf dem Tollwut und überall woanders eben Dienst machen.
Mhm.
Passt das für euch zusammen? Also ihr reißt euch quasi den Arsch auf ehrenamtlich und bildet aus für ein Geschäftsfeld, das dann wieder Geld einspielt.
Ich würde einfach mal kurz auf den Titel des Podcasts verweisen, 7 gute Gründe. Und einer dieser 7 guten Gründe ist die Freiwilligkeit. Wir machen das ja auch gerne. Also wir machen es ja nicht des Geldes wegen oder ähnliches oder weil wir uns toll fühlen, weil wir vorhin in einem Lehrsaal drin stehen, sondern wir machen das, weil es uns Spaß macht, Leuten unser Wissen auch weiterzugeben und Leute beim Wachsen zu sehen. Wir hatten ja vorher auch die Frage dazu.
Mhm.
Wir haben immer wieder mal Überlegungen, ob man das nicht, da nicht auch angestellte Kräfte nutzen möchte, einfach um die Kapazität zu erhöhen, um auch mehr Stunden zu ermöglichen oder mehr Aufgaben irgendwie in diesen Bereich zu bringen, haben uns aber bis jetzt jedes Mal wieder dagegen entschieden. Ganz einfach, weil wir sagen, wenn da jemand da ist, der das machen muss, leidet eigentlich fast immer auch die Motivation bzw. die Qualität, weil der steht halt nicht vorne, weil er jetzt gerade Bock drauf hat, Sanitätsdienst zu halten, sondern der steht drauf, weil er halt seine Stunden jetzt noch voll kriegen muss und eigentlich wäre er gerade lieber am See.
Mhm.
Und was für uns da auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dadurch, dass wir ehrenamtlich sind, gibt es auch keinen im Kreisverband, der da jetzt über uns steht und sagen kann, wie wir Ausbildung zu machen haben.
Also doch die Chefärztin.
Genau, also die Einzige, die über uns steht in dem Sinne, ist die Chefärztin.
Aber die ja vor allem fachlich wahrscheinlich.
Genau.
Also wenn ihr jetzt irgendwie, so ich erinnere mich an mein Samtskript damals, irgendwie bei bewusstlosen Patienten stand irgendwie daneben irgend so eine Karikatur, man blase dem Patienten Tabak in den After. und das hätte anscheinend irgendwann mal geholfen.
Das der Tabakblister, ja, das ist eine alte Heilmethode.
Genau.
Die so
aber,
nicht mehr unterrichtet wird.
Aber ich glaube, wenn ihr heute noch sagen würdet, ja, das ist eine super Maßnahme, die muss man unbedingt durchziehen, dann könnte es sein, dass die Chefärztin was dagegen hat.
Ja, genau. Wir haben da mit der Svetlana Schütz auch eine ganz tolle Chefärztin jetzt seit der Wahl, die sich sehr für Ausbildung interessiert und auch möchte, dass Ausbildung gut läuft, aber auch sagt, naja, wie das Ganze durchgeführt ist, das wissen wir als Instruktoren wahrscheinlich am besten, weil wir diejenigen sind, die im Kurs stehen. Die ist für uns da, wenn wir da irgendwelche Fragen oder Probleme haben, wenn es Lehrmeinungsthemen gibt, die wirklich geklärt werden müssen, weil sie ja natürlich auch die Verantwortung für das Ganze trägt. Aber ansonsten sind wir in der Gestaltung sehr frei. Es gibt unter den hauptamtlichen Mitarbeitenden vom Kreisverband, Svetlana ist als Chefärztin ja auch ehrenamtlich. Insofern, es gibt niemanden, der hauptamtlich über uns steht und uns da Vorgaben machen kann. Und das macht es auch sehr schön, Ausbildung zu gestalten, weil da ist niemand, der sagt, nee, ich hätte jetzt aber gern, dass das anders ist und weil ich das sage, müsst ihr das jetzt anders machen, weil das gefällt uns dann besser oder das spart uns Geld, sondern wir können da sehr frei gestalten, wie wir Ausbildung machen, solange wir uns an die Lehrunterlage halten. Wir kriegen wunderbare Unterstützung wirklich von den hauptamtlichen Mitarbeitern in der Fachausbildung. Die nehmen uns unglaublich viel Arbeit ab. Aber wie genau es gestaltet wird, liegt bei uns. Und das würden wir auch nicht aufgeben wollen.
Mhm. Genau, und das versuchen wir auch weiterzugeben, weil uns ist jetzt in dem Fall nicht die Instruktoren, sondern wir versuchen das auch an die normalen Ausbilder weiterzugeben, weil jeder bildet so am besten aus, wie er am besten ausbildet. Wir geben schon Material an die Hand, das man nutzen kann, aber das man nicht nutzen muss. Also wichtig ist es quasi einfach nur, dass diese Inhalte vermittelt sind, wie du es vorher auch gesagt hast. Aber die Methoden kann man sich selber aussuchen, solange man in diesem Zeitrahmen und in dem Inhaltsrahmen bleibt.
Mhm. Genau, was ganz spannend ist bei der Svet, also die ist ja auch den Weg durch die Bereitschaften gegangen, ist jetzt vor allem bei der Wasserwacht verortet, aber die hat halt auch mal als normale Sanitäterin angefangen. Und wahrscheinlich ist dann auch eben, wenn man irgendwie auch gerade im Kreisverband München das irgendwie miterlebt hat, weiß man ja auch, wie gut Ausbildung hier eigentlich immer schon war. Und genau, deswegen glaube ich, dass sie da auf jeden Fall auch an einer guten Position ist. Du hast gerade schon gesagt, es gibt eine Unterstützung von der Kreisgeschäftsstelle und auch so ein bisschen beschrieben, wie sie ist. Jetzt gibt es ja auch immer Dinge, die noch besser werden können. Was würdet ihr euch vielleicht wünschen, quasi an Unterstützung von der hauptamtlichen Seite von der Kreisgeschäftsstelle?
Woran wir momentan arbeiten, ist, dass der Austausch mit der Rettungssanitäter-Ausbildung ein bisschen intensiver wird, die ja zwar auch teilweise mit ehrenamtlichen Ausbildern funktioniert, aber wo zumindest jemand angestellt ist für die Gesamtorganisation der RS-Ausbildung, weil die SanitäterInnen, die wir ausbilden, die wollen ja vielleicht später irgendwann mal Rettungssanitäter werden und da noch ein bisschen mehr draufsetzen als nur die 80 Stunden, die wir ihnen anbieten können. Und auch dafür gibt es extra Lehrgänge, wo dann das, was sie bei uns in der Sanitätsausbildung schon gelernt haben, angerechnet wird und der Rettungssanitäter dadurch ein bisschen kürzer wird. Aber bisher ist das alles noch nicht ganz ideal abgestimmt, würde ich sagen. Und da sind wir gerade dabei, dass da der Kontakt ein bisschen intensiver wird, dass wir da vielleicht auch gegenseitig voneinander profitieren können. Genau das Gleiche auch mit der Notsandschule. Wir haben ja als Kreisverband eine Schule für Notfallsanitäter, die auch wirklich tolles Material hat, super Ausbildung macht. Und auch da ist so ein bisschen die Hoffnung, dass wir enger zusammenarbeiten können und da vielleicht Angebote entstehen, von denen dann alle profitieren können. Also es gab da auch schon Angebote, bei denen dann SanitäterInnen in der Notsandschule zum Beispiel ein Praxistraining machen konnten mit den Materialien, die dort zur Verfügung stehen, die natürlich über das hinausgehen, was wir anbieten können. Also da einfach, dass zwischen den verschiedenen Ausbildungsbereichen, die wir haben, die Absprachen noch besser werden, ist das, woran wir gerade arbeiten und das, was uns, glaube ich, noch ein bisschen fehlt.
Was ich jetzt für München sagen kann, ist, dass da die Zusammenarbeit mit dem Hauptamt in der Verwaltung echt super funktioniert, egal was wir brauchen. Wir brauchen eigentlich normalerweise nur eine E-Mail schreiben und die Kräfte dort schauen dann, dass sie es irgendwie möglich machen, dass wir das Material bekommen, dass wir irgendwelche Zugänge bekommen, dass wir das Zeug vorbereitet finden, wie wir es vorbereitet brauchen. Das weiß ich, dass da viele Kreisverbände tatsächlich nicht so gut aufgestellt sind und da haben wir eigentlich einen riesengroßen Vorteil, dass wir da so eine Unterstützung aus unserem Hauptamt auch bekommen.
Auch ganz viel Administratives, das wird uns fast komplett abgenommen. Die Unterlagen werden vorbereitet, da kriegen wir dann Teilnehmerlisten, da kriegen wir Kontaktdaten, wenn wir mal einen Teilnehmer erreichen müssten. Da sind alle Urkunden schon vorgedruckt, wir müssen die nur noch unterschreiben. Und am Ende vom Kurs packen wir das alles ordentlich in den Ordner, geben den zurück und die kümmern sich dann darum, dass es korrekt archiviert wird, dass es korrekt eingetragen wird. Wenn irgendwelche Anfragen kommen, weil jemand jetzt gerne doch noch einen Platz hätte, aber er hat keinen Platz gekriegt. Oder alle Lehrgangsanmeldungen, all das übernehmen die. Das heißt, da wird uns sehr, sehr viel abgenommen, was in anderen Kreisverbänden auch die Instruktoren machen müssen teilweise. Und da sind wir auch unglaublich dankbar, weil das ist irre viel Arbeit und wir sehen, wie viel Arbeit es ist und wie viel da gemacht wird. Und ich glaube, das könnten wir nicht auch noch machen.
Ja.
Wenn ich es vorhin richtig rausgehört habe, was jetzt noch quasi die Kür wäre irgendwie Räume, wo ihr nicht wieder aufräumen müsst.
Ja, aber ich glaube, dass sich das tatsächlich nicht lohnt, für den Wochenendbetrieb tatsächlich Räume irgendwo vorzuhalten. Ja. Vor allem für die Zahnausbildung braucht man 3 Räume, weil die Gruppen jeweils in einem eigenen Raum üben sollen. Das heißt, man bräuchte 3 Räume, die rein für die Sanitätsausbildung irgendwo in der Gegend rumstehen. Ich glaube, dass das aus wirtschaftlicher Sicht auch überhaupt keinen Sinn macht.
Okay. Das glaube ich auch jammern auf hohem Niveau. Also wir haben da mittlerweile ein bisschen optimiert, wie wir unser Material lagern, damit es eben für die Ausbildenden möglichst angenehm wird und man nicht mehr zu viel Material von A nach B tragen muss, sondern alles schön zusammengepackt ist, man immer da hat, was man braucht. Und da sind wir jetzt, glaube ich, auf einem sehr guten Weg und ich glaube, damit können wir gut umgehen. Wir haben hier auch das große Glück, dass wir meistens einfach das bekommen, was wir brauchen. Also wenn wir einen guten Grund haben, warum irgendwas Neues angeschafft werden muss, dann findet sich da normalerweise auch Budget, das dafür verwendet werden kann. Also da stehen wir, glaube ich, auch besser da als andere Kreisverbände, die gerade bei dem Ausbildungskonzept ein bisschen zu kämpfen haben, um das nötige Material erstmal ranzuschaffen.
Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft der Sanitätsdienstausbildung?
Ich wünsche mir mehr Zeit. Also ich finde, dass 64 Unterrichtseinheiten wahnsinnig knapp sind, um adäquat Sanitäter auszubilden. Es geht schon irgendwie, aber es ist für uns als Ausbilder auf jeden Fall mit Stress verbunden. Es ist auch für die Teilnehmer, glaube ich, mit Stress verbunden. Und ich glaube, viele Leute würden profitieren, wenn man einfach noch einen Tag mehr hätte, an dem man einfach nur Fallbeispiele macht, wo man einfach nur das übt, was halt gerade noch da ist. Und durch diesen einen Puffertag auch im Kursablauf Zeit hätte, um ja Themen, die zu kurz kommen, bei den Fragen da sind, auch länger gestalten zu können. Natürlich können wir jetzt sagen, wir machen einfach diesen Puffertag, also könnten wir ohne Probleme wahrscheinlich sagen. Da ist halt dann die Kapazität da. Also das wäre dann der zweite Wunsch, mehr Ausbilder. Julia hat ihn vorher schon mal geäußert.
Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, so viele Lehrgänge anzubieten, wie gebraucht werden, um den Bedarf zu decken, der da ist, damit diejenigen, die gerne helfen wollen, auch wirklich helfen können. Weil es ist ja so, man kann auch, wenn man noch nicht Sanitäter ist, auf Dienste mitgehen. Man kann als Praktikant dabei sein. Aber es fühlt sich natürlich trotzdem besser an, wenn man weiß, ich habe jetzt die Ausbildung, ich zähle jetzt hier wirklich als Einsatzkraft. Es bringt was, dass ich da bin. Also es ist auch auf dem Papier eine Position, die jetzt besetzt ist, weil ich da bin. Und ich finde es natürlich schade, wenn wir motivierte Leute haben, die dann erstmal warten müssen und die dann vielleicht teilweise auch lange warten müssen, wenn sie dann irgendwie mal einen Anmeldezeitraum verpassen und dann das nächste Jahr auf einmal ausgebucht ist. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen, Leute für die Ausbildung zu motivieren und dementsprechend mehr Kurse anzubieten, vielleicht die Ausbildung auch noch ein bisschen in die Breite zu bringen, dass nicht nur im Kreisverband zentral ausgebildet wird, sondern wir auch mal einen Kurs irgendwo an einem anderen Ort, vielleicht in einem Bereitschaftsheim oder sowas halten können. Und ich wünsche mir, dass der Austausch mit den verschiedenen Gemeinschaften stärker wird, weil momentan ist es einfach so, dass die meisten unserer Teilnehmenden aus den Bereitschaften kommen. Die haben einfach auch den größten Sanitätsdienstanteil, weil es ja ihre Hauptaufgabe ist. Aber es gibt ja noch andere Gemeinschaften, die alle auch Ausbildung machen und deren Mitglieder teilweise bei uns in den Kursen landen. Teilweise haben sie ihre Ausbildung auch selbst organisiert, wie die Bergwacht. Die ist unabhängig von uns und macht halt Ausbildung so, wie sie es für ihren speziellen Anwendungsbereich brauchen. Aber da würde ich mir wünschen, dass wir einfach noch ein bisschen mehr in Austausch kommen und dass ich vielleicht den Teilnehmenden, die bei uns in den Kursen sitzen, auch ein bisschen mehr anbieten kann, was zu ihnen passt als Ausbilder. Weil ich kenne meine Realität in einer Bereitschaft sehr gut. Ich weiß, was die Bereitschaften so machen. Ich würde sagen, ich kenne auch das Jugendrotkreuz noch ganz gut und weiß, was sie so machen. Aber zum Beispiel bei der Wasserwacht hört es dann schon auf. Und wir haben ja dann auch noch zum Beispiel die Wohlfahrts- und Sozialarbeit, die jetzt klassischerweise erstmal nicht so im Sanitätsdienst aktiv sind. Aber auch da haben wir jetzt erste Gespräche mal gehabt und haben festgestellt, naja, aber vielleicht gibt es da auch Bedarfe, vielleicht können wir denen auch was anbieten, weil auch die haben Leute, die sich irgendwie medizinisch interessieren und dann wäre es ja schön, wenn wir denen auch was bieten können. Also ich würde mir wünschen, dass wir noch gemeinschaftsübergreifender werden und da wirklich alle abholen, die Lust drauf haben.
Jetzt haben wir vorhin ja schon gesprochen, dass ihr immer mal wieder Feedback bekommt, auch von den TeilnehmerInnen. Hattet ihr schon so Stichwort Success-Stories irgendwie auch Teilnehmer, die gesagt haben, hey, jetzt war ich gerade auf einem Einsatz und ich habe dank der Ausbildung habe ich jetzt irgendwie ein Leben gerettet?
Ja, auf jeden Fall. Also eines unserer Mitglieder in der Bereitschaft, der bei uns den Kurs gemacht hat, bei uns die Fortbildung gemacht hat, hat im letzten Jahr reanimiert. Und es war zumindest primär erfolgreich. Und das ist natürlich schon was Schönes zu hören, hey, ich habe hier jemanden ausgebildet, der jetzt tatsächlich ein Leben gerettet hat.
Und was ist sonst so Feedback, das ihr bekommt von TeilnehmerInnen? Also kriegt ihr da viel? Also es wird ja einerseits, glaube ich, strukturiert ja eingeholt am Ende vom Kurs. Wie ist da so das Feedback und dann auch, das hattet ihr ja, glaube ich, vorhin schon erzählt, irgendwie, dass wenn ihr dann auf Diensten erkannt werdet, dann das dann auch immer mal wieder, hey, und genau, aber wie ist so das strukturierte Feedback an euch?
Meistens sehr positiv. Also da wird ja zum einen die Rahmenbedingungen, das Organisatorische bewertet, dann die Inhalte, die Didaktik an sich, ob es vom Lerntempo passend war, ob es gut rübergebracht war. Auch die Ausbilder werden einzeln benotet. Meistens ist es da sehr gut. Also es sind dann oft Kleinigkeiten, die mal als negatives Feedback kommen, wo wir dann auch sofort versuchen, das Ganze umzusetzen und im nächsten Kurs besser zu machen. Also zum Beispiel wurde sich im alten Kurs oft gewünscht, dass man gerne mehr Übungszeit hätte, mehr Fallbeispiele machen würde, was wir jetzt mit dem neuen Konzept wunderbar umsetzen können. Auch direkte Bewertungen für uns als Ausbilder sind immer super hilfreich, wenn man dann zum Beispiel als Feedback bekommt, naja, also war eigentlich ganz gut, aber es waren halt zu viele Fachbegriffe drinnen und das ist uns schwer gefallen, da mitzukommen. Dann weiß man, okay, da kann ich beim nächsten Mal an mir arbeiten und kann es für die nächste Gruppe besser machen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass wir da erfreulicherweise doch recht gut abschneiden.
Ein negativer Punkt, der eigentlich fast bei jedem Kurs kommt, ist unterschiedliche Lehrmeinungen. Einfach durch das, dass man drei Ausbilder hat, jeder hat so seine eigenen Nuancen. Da versuchen wir auch die ganze Zeit dagegen zu steuern.
Aber oft
wegkriegen werden wir das wahrscheinlich nie.
Oft ist es ja auch gar nicht so, dass es einer falsch erklärt und der andere richtig, sondern für viele Sachen gibt es ja im Sanitätsdienst einfach mehr als eine richtige Lösung, mehr als eine Art, wie ich einem Patienten helfen kann. Und vielleicht sind auch alle Varianten, die gezeigt werden, absolut richtig, aber es ist natürlich für einen Teilnehmenden jetzt schwer zu unterscheiden, okay, sie haben es auf jeden Fall unterschiedlich gemacht, aber ist es egal, wie ich es mache? Gibt es eine bevorzugte Variante? Deswegen versuchen wir da so einheitlich wie möglich zu werden, aber perfekt wird es nicht, weil wir alle halt auch unseren individuellen Behandlungsstil haben. Mhm. Ich glaube, alle Ausbilder, die wir haben, können gut Patienten behandeln, aber jeder macht es ein bisschen anders.
Ja, und häufig ist es auch einfach situatives Feedback, dass da halt dann zu, in Anführungszeichen, unterschiedlichen Meinungen führt, weil es bei diesen Patienten halt jetzt anders irgendwie schön gewesen wäre oder in der Situation gerade Sinn ergeben hätte.
Bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, noch eine Frage, und zwar, wir haben ja seit einigen Jahren auch Mitglieder im Münchner Roten Kreuz, die jetzt in der WUS gelandet sind, die quasi nicht deutschsprachig sind, und ich glaube, im Roten Kreuz gibt es sehr wenige, also zumindest in dem lokalen Kontext oder regionalen Kontext, irgendwie Ausbildungen, Fortbildungen, die irgendwie in anderen Sprachen angeboten werden. Wie schaut es denn aus? Gibt es Sanitätskurse irgendwie auch auf Englisch, Französisch, Italienisch, Rumänisch, keine Ahnung?
Wir arbeiten dran. Also wir hatten vor kurzem ein Gespräch mit Vertretern der WUS, auch mit den Projektleitungen für genau dieses Projekt der International Volunteers, wo es eben darum geht, dass da viele dabei sind, die vielleicht auch im Ausland schon Erfahrungen gesammelt haben im Roten Kreuz oder die schon irgendwie eine medizinische Ausbildung aus ihrem Heimatland mitbringen. Und die sich hier gerne wieder auch medizinisch einbringen würden, aber momentan das Problem haben, dass für sie nichts angeboten wird. Wir versuchen da ein bisschen gegenzusteuern, aber per se gibt es erstmal keine Sanitätsausbildung auf Englisch, zumindest nicht flächendeckend. Was es gibt, sind englische Erste-Hilfe-Kurse, so als Ärztesangebot. Was wir gerade einrichten, ist diese Einsatzkräfte-Grundausbildung, also diesen kurzen Kurs, der aber auch schon ein gutes Stück über die Erste-Hilfe-Ausbildung rausgeht, das auf Englisch anzubieten oder bilingual anzubieten, weil im Gespräch mit der WUS hat sich rausgestellt, dass die Leute ja eigentlich integriert werden wollen, dass sie ja nicht eine Enklave aus englischsprachigen Sanitätern bilden wollen, sondern dass sie hier ankommen wollen, dass sie das Gefühl haben wollen, sie gehören mit dazu und sie können auch mitmachen. Und da gehört natürlich irgendwie auch dazu, dass man die Sprache zumindest ein gewisses Stück weit lernt. Das ist auch im Sanitätsdienst so schade das sein mag für die Leute, die eben noch kein Deutsch sprechen, unerlässlich, dass man Deutsch kann, weil der größte Teil unserer Patienten ist deutschsprachig, ein sehr großer Teil spricht auch keine andere Sprache außer Deutsch und dann muss man sich als Einsatzkraft natürlich mit dem Patienten irgendwie unterhalten können. Aber nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass wir Leute nicht einbinden können, auch wenn sie momentan noch nicht das perfekte Sprachniveau haben. Das heißt, momentan haben wir die Absprache, dass wir versuchen, diese Einsatzkräfte-Grundausbildung bilingual anzubieten. Alles, was auf Englisch nötig ist, wird auf Englisch rübergebracht. Es wird geschaut, dass man dann vielleicht auch one-on-one übersetzen kann, wenn jemand bei einzelnen Wörtern noch Probleme hat. Aber trotzdem soll da auch schon mal der Kontakt hergestellt werden zu Deutsch-Muttersprachlern, die auch mit im Kurs sitzen, die dann auch ein bisschen mitdolmetschen können, damit da einfach schon mal Berührungspunkte da sind. Es gab da jetzt auch Gespräche mit den Bereitschaften, die ja eben am aktivsten sind im Sanitätsdienst, wo gefragt wurde, wer sich vorstellen kann, bei sich International Volunteers mit aufzunehmen. Weil wir als Ausbildung gesagt haben, ja, wir können auch versuchen, einen englischen Sahnkurs auf die Beine zu stellen. Wir haben genug Ausbilder, die sich zutrauen würden, das auf Englisch zu machen. Wir werden keine englischen Lehrunterlagen zur Verfügung stellen können. Also das Buch, das du vorhin hier liegen gesehen hast, das ist ein wirklich tolles Buch für die Teilnehmenden. Aber wir werden das nicht auf Englisch übersetzen können. Das gibt's halt nur auf Deutsch.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wir würden es irgendwie hinkriegen, den Kurs auf Englisch zu halten. Aber wir haben auch gesagt, das ist ja gar nicht das, was diese Leute weiterbringt. Mhm. Die wollen ja mitmachen, die wollen genauso Einsatzkraft sein wie die anderen auch und nicht irgendwie getrennt, weil sie halt die englischsprachige Gruppe sind. Deswegen ist da jetzt eben in Absprache mit der WUS und den Bereitschaften der Plan, dass die Leute in die Bereitschaften integriert werden, dass sie da erstmal alles kennenlernen, dass sie die Einsatzkräfte-Grundausbildung bei uns machen können, sprachlich so angepasst, dass sie gut mitkommen. Und wenn sie dann irgendwann sagen, okay, ich habe mich jetzt reingefunden, ich habe jetzt auch schon ein bisschen Deutsch gelernt, ich bin auf Dienste mitgegangen als Praktikant, habe da schon gesehen, wie alles abläuft, dann kommen sie zu uns und machen die Sanitätsausbildung auf Deutsch, nach Möglichkeit vielleicht mit Buddies quasi, die dann übersetzen können im Kurs, wenn mal irgendwie was schwierig wird. Wir versuchen dann auch drauf einzugehen, Sachen zu übersetzen oder einfach nochmal zu erklären, wenn es zu schnell war oder so. Und dann können die einen völlig normalen Sahnkurs machen, können ganz normaler Sanitäter werden, wie alle anderen auch, und sind dann Einsatzkraft und hoffentlich gut integriert. Soweit der Plan.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat die Betreuung sich auch sogar direkt bereit erklärt, einen Kurs auf Englisch zu halten, einen Grundlehrgang. Da weiß ich nicht, ob da wieder der Stand ist, aber für die anderen Lehrgänge gibt es halt nicht so enge Vorgaben wie bei uns. Und wenn man nicht mit dem Patienten oder am Patienten arbeitet, ist es auch nochmal, ich sage jetzt einfach mal, entspannter. Mhm.
Gibt es denn irgendwas, was wir vergessen haben, was wir unbedingt erwähnen müssen, bevor ich nachher auf die Record-Taste zum zweiten Mal drücke und die Aufnahme beende?
Ich glaube, was für mich noch irgendwie wichtig ist, ist diese Instruktorenarbeit an sich, weil das ist irgendwie nochmal ein ganz anderes Arbeiten als das Ausbilden an sich. Das ist irgendwie so Meta-Ausbilden, weil man auf einmal dafür sorgen muss, dass Ausbilder Fortbildungen kriegen, die sie als Ausbilder weiterbringen, weil man dafür sorgen muss, dass Ausbildungsmaterialien zur Verfügung stehen, die man selbst erstellen muss. Und natürlich habe ich eine didaktische Ausbildung und habe gelernt, wie ich sowas erstelle, aber es ist dann doch überraschend viel Arbeit, wenn man dann wirklich für so einen großen Kurs noch vieles selbst erstellen muss. Also wir haben da ja wirklich viel an die Hand gekriegt, das vorgegeben ist an Lehrmaterialien, und haben uns gedacht, eigentlich ist da ja schon alles drin. Da gibt es auch einen Beispielzeitplan, wie man diesen Kurs umsetzen kann, an welchem Tag welches Thema drankommt, wie lange die Themen dauern, alles wunderbar. Und dann haben wir uns das genauer angeschaut und haben festgestellt, naja, also 1:1 umsetzen können wir das nicht. Das muss man schon überarbeiten, dass es an unsere Gegebenheiten angepasst ist.
Hast du da ein einfaches Beispiel oder so, wo du sagst, die Idee, die Vorstellung quasi aus dem Team, das diese Unterlagen vorbereitet hat, wo du sagst, ja, das funktioniert für uns so nicht?
Mhm. In diesem Kurs gibt es einzelne Module, die man machen kann, aber nicht machen muss. Mhm. Wenn die zeitlich reinpassen, dann macht man die mit. Die sind auch eben in dem Zeitplan, der da vorgeschlagen wird, mit drin gewesen. Aber wir machen die bei uns nicht, weil es ja hier für Bayern noch diese 16 Unterrichtseinheiten obendrauf gibt, um wieder auf die 80 zu kommen. Und es gibt ein paar Themen, die sind eben ausgelagert in diese 16 Unterrichtseinheiten. Also da zählt zum Beispiel die Larynxmaske dazu. Das ist ein Hilfsmittel bei der Reanimation, um den Atemweg zu sichern. Das würde also gar keinen Sinn machen, dass wir das jetzt mit ausbilden und dann gibt es danach nochmal einen Kurs, wo man das dann nochmal ausgebildet kriegt. Das heißt, bei solchen Sachen waren auf jeden Fall Anpassungen nötig. Und was wir auch festgestellt haben, ist, wenn es einfach nur einen groben Zeitplan gibt, an dem man sich halten kann, dann ist das ein ganz guter Ansatz. Aber wir brauchen mehr Führung, damit auch alle unsere Ausbilder sich da schnell zurechtfinden und genau wissen, wann muss ich was ausbilden, in welchem Raum bin ich, welche Themen muss ich vorher vorbereiten. Beim alten Kurs war es kein Problem, dass man sich in der Früh zusammengesetzt hat und gesagt hat, du machst dieses Thema, du machst dieses Thema. Weil alle waren lang genug dabei, kannten die Themen. Aber jetzt haben wir viele junge Ausbilder dabei, nachdem wir erfreulicherweise in den letzten Jahren doch ein paar Leute dazu gewinnen konnten, die jetzt eben dieses neue Konzept primär kennengelernt haben. Und die wollen sich natürlich auch nochmal länger vorbereiten. Und auch wir als erfahrene Ausbilder brauchen bei dem Kurs einfach längere Vorbereitungszeit. Das heißt, wir mussten dann erstmal einen wirklich minutiösen Zeitplan erstellen, wo exakt draufsteht, welcher Ausbilder ist wann, in welchem Raum, mit welchem Thema, welche Vorträge muss er an dem Tag halten. Wir mussten für die Teilnehmenden einen Laufplan erstellen, damit die auch wissen, wann sie in welchen Raum gehen müssen und nicht irgendwo im Haus umherirren. Wir mussten Material komplett neu organisieren. Das sind alles so Sachen, die im Hintergrund laufen und die notwendig sind, damit so ein Kurs erfolgreich wird und dass es kein Chaos für die Ausbildenden wird. Und die haben jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr viel Zeit gefressen. Sehr gut investierte Zeit, aber wirklich sehr viel Zeit. Ist auch noch nicht zu Ende. Wir arbeiten immer noch dran. Und da macht man sich vorher keine Gedanken drüber, weil also Instruktoren gibt es halt, aber im besten Fall sind sie nicht besonders präsent. Man kriegt mit, dass sie da sind, wenn sie mal eine Fortbildung anbieten für die Ausbildenden. Und ansonsten sind sie einfach irgendwie im Hintergrund und sorgen dafür, dass alles läuft. Und jetzt, seit ich Instruktorin bin, merke ich, wie viel Arbeit da eigentlich reinfließt, dass da alles läuft. Das ist sehr lehrreich und sehr anstrengend.
Gut, danke, dass du das noch angesprochen hast. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was, wir haben ja zu Beginn des Gesprächs geklärt, dass ich gelernt habe, was Instruktoren tatsächlich tun. Und das ist ja eine Menge. Und ich hatte das auch nicht so auf dem Schirm. Deswegen auf jeden Fall danke auch für diesen spannenden Einblick und auch, dass es euch so Freude macht, dass ihr dieses Engagement und diese, das nimmt ja schon auch viel Zeit in Anspruch, gerade wenn was umgestellt wird. Aber ich glaube, auch so feilt man ja dann immer noch an Dingen, dass ihr das eben auch macht. Jetzt zum Schluss habe ich zwei Standard-Abschlussfragen, aber du hast noch was entdeckt, Flo, was ich vergessen habe.
Genau, vielleicht auch ein bisschen Werbeblock.
Okay.
Aber die Frage natürlich, was bringt es einem überhaupt, Ausbilder zu sein? Und da würde ich jetzt als Ausbilder sagen, zum einen lernt man wirklich die Lehrmeinungen kennen. Das heißt, man ist sich auch sehr sicher in dem, was man tut, weil man ja eigentlich fast wöchentlich in dem, ich sage jetzt einfach mal, in der Bibel des Sanitätsdienstes nachschlägt und nachschaut, wie gehen diese Maßnahmen eigentlich, damit man sie auch selber unterrichten kann. Das ist so für den medizinischen Teil das Ganze. Aber wo ich jetzt merke, was es mir am meisten gebracht hat, ist auch fürs Arbeitsleben.
Mhm.
Ich bin in der Arbeit in einer Position, wo ich auch regelmäßig irgendwie Leuten was erklären muss, Leuten was beibringen muss, andere Leute einlernen muss in Themen. Und ich sehe von anderen Leuten, von Kollegen, dass die sich da sehr, sehr viel Gedanken machen. Wie könnte ich das jetzt machen? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Und durch das, dass man eigentlich da in diesem Lehren ständig drin ist und auch am Zahn der Zeit, was die Didaktik angeht, fällt es mir furchtbar einfach, da auch im Job dadurch einen Vorteil zu ziehen, sage ich jetzt einfach mal, weil ich kann es einfach machen. Ich kann einfach einen Vortrag halten und Julia lacht gerade an der Seite. Ich habe mitbekommen, wie Julia ihre ersten Vorträge für die Arbeit vorbereitet hat. Das hat Ewigkeiten gedauert, nichts gegen dich. Aber seitdem sie Ausbilderin ist, läuft das Ganze viel, viel schneller.
Hm. Ja,
und auch bei mir habe ich das entdeckt, wenn ich mich zurückerinnere an die Schulzeit, an Referate. Ich meine, ich habe in der Schulzeit schon mit der Ersten-Hilfe-Ausbildung angefangen. Das war so ein kompletter Bruch hin zur Oberstufe von ich mag keine Referate zu, ich stelle mich einfach vor meine Klasse und ich kann da frei reden und habe da überhaupt kein Problem damit.
Mhm.
Also auch die Scheu, das Wort zu ergreifen überhaupt in einer Menge, die man vielleicht auch nicht kennt oder nicht einschätzen kann.
Mhm.
Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Soft Skills in der heutigen Zeit, die man da üben kann, die man lernen kann und die einem weiterbringen.
Das kann ich zu 100% bestätigen. Du hast ja selber gesagt, ich musste für meine Arbeit in den letzten doch einigen Jahren immer wieder Vorträge halten und am Anfang war das wirklich ein Kampf und ich habe es 5-mal laut zu Hause durchgegangen und mir Notizen zu den Folien geschrieben und ich sehe bei meinen Arbeitskollegen, dass da viele dabei sind, die das schon lange machen, aber die trotzdem immer noch vorher ein paar Mal üben müssen, damit sie sich dann sicher fühlen mit ihrem Vortrag, was ja vollkommen in Ordnung ist, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich nicht immer die Zeit habe, das vorher nochmal durchzugehen und das zum Glück auch nicht mehr brauche. Solange ich weiß, was auf den Folien steht, weil ich sie selber irgendwann mal erstellt habe oder mal durchgeklickt habe, kann ich mich auch hinstellen und drüber reden. Und ich glaube, mich hat es persönlich auch unglaublich weitergebracht, weil, ja, wie gesagt, ich bin sehr introvertiert, ich bin das auch immer noch, aber ich war früher eher das Kind, das dann lieber nicht mit auf Klassenfahrt gefahren wäre, weil das für mich einfach so weit raus aus meiner Komfortzone war, dass ich das einfach nicht wollte und gedacht habe, ich kann das nicht. Ich habe auch, bevor ich im Roten Kreuz angefangen habe, immer gedacht, alles, was mit Menschen zu tun hat, kann ich nicht. Und ich halte da lieber Abstand davon und habe irgendwas studiert, wo man möglichst viel Abstand von Menschen halten kann. aber habe dann gelernt, zum einen durch die Arbeit im Roten Kreuz generell, aber insbesondere auch durch die Ausbildung, dass ich doch viel mehr kann, wenn ich es einfach mal ausprobiere und da mittlerweile auch nicht mehr so einen Stress habe. Und auch das Medizinische kann ich absolut bestätigen, weil in den ersten Jahren nach meiner Sahnausbildung, bevor ich in die Ausbildung gegangen bin, gab es so Sachen, mit denen habe ich immer gekämpft. Also Kopfverband ist so ein Thema, das lernt man schon im Erste-Hilfe-Kurs und ich habe den einfach nie hingekriegt. Das war mir immer völlig rätselhaft, wie ich da jetzt um diesen Kopf rumwickeln soll, dass der dann am Schluss hält und akzeptabel aussieht und ich nicht einmal über die Augen gewickelt habe oder so. Und jetzt, seit ich das Ganze ausbilde, weiß ich, wie es geht und es ist auf einmal alles so einfach, wenn man an dem Punkt ist, dass man es jemandem beibringen kann, dann ist es für einen selber zwangsweise so logisch, dass man es gut hinkriegt. Also wir haben das in der Bereitschaft mal bei einer Fortbildung ausprobiert, da haben wir Verbände mit besonderem Schwierigkeitsgrad gemacht. Seitdem weiß ich, dass ich mit verbundenen Augen und der nicht dominanten Hand eigentlich auch einen ganz guten Kopfverband machen kann. Das hätte ich vor 5 Jahren nicht geschafft.
Okay, sehr cool. Ja. Ist auch einiges dabei, was ich unterschreiben kann, gerade was so eben diese Ausbilderrolle und was du gesagt hast, Flo, auch dann eben sich vor Leute stellen und zu Themen, in denen man drin ist, die dann halt aufzubereiten und auch das Wort zu ergreifen und dann eben nicht vor lauter Aufregung eben im Boden zu versinken. Genau, jetzt zum Schluss habe ich, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, es schaut nicht so aus, habe ich 2 Fragen und zwar die erste Frage, die kriegt ihr beide, aber die erste Frage geht schon mal an die Julia. Was war denn dein schönstes Rotkreuz-Erlebnis?
Oh, ja, ich weiß, dass wir da, auch als ich das erste Mal hier im Podcast war, schon drüber gesprochen haben.
Das können ja dann die Hörerinnen im Nachgang überprüfen, du dasselbe gesagt
Vielleicht
hast.
Vielleicht gibt es ja Neues.
Vielleicht gibt's Neues.
Ziemlich sicher sage ich da nicht das Gleiche. Ich glaube, mein schönstes Rotkreuz-Erlebnis ist, zu sehen, was in den letzten Jahren, seit ich dazugekommen bin, in den Bereichen, in denen ich aktiv bin, so gewachsen ist. Das ist jetzt zwar kein konkretes Erlebnis, aber ich sehe das, wenn ich, wenn wir zum Beispiel sowas machen wie das Übungswochenende mit der Bereitschaft oder Bereitschaftsabende, wo einfach alle zusammensitzen und man dann sieht, wie das gewachsen ist über die letzten Jahre, wie viel wir schaffen können, einfach weil sich ein paar Leute zusammengetan haben und gesagt haben, ja, das ist eine coole Sache, da wollen wir mitmachen. Und das ist eigentlich so mein sehr übergreifendes, schönstes Rotkreuz-Erlebnis, das mir hoffentlich auch noch lange erhalten bleibt, zu sehen, wie viel möglich ist und wie schön es sein kann, wenn sich Leute zusammentun für eine gute Sache.
Und was wäre dein Tipp für RotkreuzlerInnen, die neu in der Organisation anfangen?
Einfach mal machen. Also sich Sachen trauen, sich von Leuten, die schon länger dabei sind, erzählen lassen, was es so gibt, was man so machen kann und fragen, wie man mitmachen kann. Ich mache das immer noch sehr gerne, wenn es irgendwas gibt, wovon ich noch keine Ahnung habe, dann gehe ich einfach mal hin und frage, ob ich irgendwie helfen kann. Und dann lerne ich was Neues, dann bin ich vielleicht früher oder später auch irgendwie nützlich in dem Ganzen. Und das ist ja auch das Schöne unserer Organisation. Es gibt unglaublich viel, was man machen kann und man kann bei unglaublich vielen Dingen dabei sein. Deswegen einfach mal ausprobieren.
Flo, jetzt hattest du natürlich ein bisschen mehr Zeit. Ich frage dich trotzdem die gleichen Fragen nochmal. Was war dein schönstes Rotkreuz-Erlebnis?
Ich kann dir gar nicht sagen, was das Schönste war, weil es sind mehrere. Du hast ja gesagt, dass du auch aus dem Jugendrotkreuz rauskommst. Und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, sind es Zeltlager oder sind es die Wettbewerbe? Aber unterm Strich sind beides, man fährt ein Wochenende weg, vielleicht auch ein bisschen länger mit seiner Gruppe, mit seinen Freunden. Bei den Wettbewerben trifft man andere Gruppen, mit denen man dann Freundschaften schließt. Ich habe meine Trauzeugin irgendwann mal auch auf einem Wettbewerb, also zumindest ich habe sie kennengelernt, sie kannte mich davor schon. Ich glaube auch über Wettbewerbe, bei denen sie halt bei uns im Kreisverband irgendwie war. Und die Zeit, die man da verbracht hat, die Aktivitäten, wenn man sich da zurückerinnert an verschiedenste Zeltlager-Olympiaden, an Kreativstationen. Wir haben irgendwann mal mit Styropor und Beton eine Rakete gebastelt. Es sah aus wie ein Fisch, der dir durch die Gegend gewackelt ist. Wir haben versucht, ihn zum kaputt zu kriegen und wir haben es einfach nicht geschafft. Das sind so Erinnerungen, die bleiben irgendwie.
Und was würdest du sagen, also gerade in der Jugendarbeit hat man ja so nochmal die Aufgabe, da hat man ja sehr viele neue Mitglieder, gibt auch viele, die wieder gehen, aber gerade auch Menschen, die sehr jung sind, wenn sie zum Roten Kreuz kommen. Was wäre so dein Tipp für neue Mitglieder oder auch meinetwegen junge Mitglieder, aber insgesamt neue RotkreuzlerInnen?
Mein Tipp wäre, schaut euch alles an, aber versucht gemütlich durch das Rotkreuzleben zu gehen. Ich sehe immer wieder mal junge Menschen und ich glaube, ich war selber auch einer davon. Ich kann es jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr sagen, aber die direkt zum Anfang ihrer Rotkreuzlaufzeit auf den Lehrgang und auf den Lehrgang und auf den Lehrgang und quasi eigentlich die komplette Ausbildung bis zu den höchsten Ausbildungsständen im zweiten Jahr durchhaben wollen, lasst euch Zeit. Das Rote Kreuz hat sehr, sehr viel zu bieten, aber die Lehrgänge machen nicht das Wissen aus. Die Lehrgänge machen vielleicht einen Titel aus, aber machen einen nicht unbedingt zu einem besseren Sanitäter, zu einem erfüllteren Menschen oder sowas, sondern das, was einem am meisten bringt, ist Erfahrung. Und mit den meisten Lehrgängen kommt nur Verantwortung, allerdings wenig Wissen. Also meistens ist es so, dass man wahrscheinlich eigentlich das Wissen schon davor haben müsste, bevor man den Lehrgang dann macht, damit man dann sich in der Rolle wohlfühlt. Und da eben mein absoluter Tipp, überstürzt nichts, schaut euch aber alles an und sucht euch dann einen Bereich, in den ihr euch spezialisieren wollt. Und wenn ihr da mal spezialisiert seid, dann schaut euch vielleicht auch mal den Bereich daneben an. Aber gemütlich.
Mhm. Ja, finde ich einen ganz spannenden Tipp, weil klar, gerade wenn man jung ist und voller Tatendrang, dann will man natürlich auch möglichst viel ausprobieren und erreichen und so weiter. Und dann, keine Ahnung, erinnere ich mich an meine Zeit zurück, dann will man natürlich, wenn man Sanitäter ist, irgendwie weitermachen, damals noch Rettungsdiensthelfer und dann irgendwann Rettungssanitäter und so weiter. Und ein Aspekt, glaube ich, der da schon auch eine Rolle spielt, ist, wenn man noch in der Schule ist, ist vieles sehr viel einfacher.
Ja, definitiv.
Zu vereinbaren mit dem Alltag, hier noch ein Wochenende und da noch ein Wochenende und so weiter, als eben, wenn man dann im Berufsleben steht, im Studium und so weiter. Deswegen glaube ich, ist es für manche auch schwer, das quasi zu sagen, das verschiebe ich jetzt oder strecke ich, weil spätestens dann sowas wie ein Rettungssanitäter, der war während der Schulzeit ohne Probleme möglich, im Berufsleben irgendwie mit Klinikpraktikum, Rettungsdienstpraktikum und einem Fachlehrgang, der irgendwie unter der Woche ist, fast nahezu unmöglich. So, deswegen, aber ich finde den Gedanken erstmal schön, weil er eben ja zeigt, du kannst ja im Roten Kreuz dir 1013 irgendwie Bereiche anschauen und ausprobieren und lernen. Und ich glaube, da bleibt genug für ein ganzes Rotkreuzleben übrig.
Richtig.
Absolut.
Und wenn man dann nach 3 Jahren alles mal gesehen, also alle Lehrgänge gemacht hat, was ich dann mitbekomme, ist, dass einem halt dann häufig die Perspektiven fehlen. Was mache ich denn jetzt noch? Ich habe jetzt schon alles.
Mhm. Okay. Ja, ich danke euch für eure Zeit, für das Gespräch. Dafür auch, dass ihr die Rolle als Instruktorinnen, aber auch als AusbilderInnen für die Sanitätsdienstausbildungen wahrnehmt, weil das tatsächlich auch, ja, einfach gerade auch hier bei uns im Kreisverband München eben eine wichtige Aufgabe ist, weil, wie Julia vorhin schon gesagt hat, naja, also es gäbe noch sehr, sehr viel mehr Bedarf, aber für das, was ihr schon tut, auf jeden Fall vielen Dank und vielen Dank für das schöne Gespräch heute.
Danke dir.
Danke dir.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.